Herzlich willkommen bei Radio Hobbybruch, dem Podcast, wo zwei Typen komplett planlos über ihr Nerdleben quatschen. Wir sind
Christian, Chefredakteur bei Brückenkopf Online und Autor bei NeverRealm Industry.
Und Dennis, Content Creator vom YouTube-Kanal Deist. Christian,
Dennis,
wo erwische ich dich heute?
Du wirst es nicht glauben, ich bin in Hamburg.
Nein.
Nein.
Nein, du sitzt mir genau gegenüber.
Ja, ich finde das erschreckend und ich kann so nicht arbeiten.
Ihr hört es wahrscheinlich jetzt auch für all diejenigen, die gerade nicht live dabei sind auf dem YouTube-Kanal und Twitch-Kanal von Deist. Wir haben ganz andere Hintergrundgeräusche. Erstmal, man hört Christian voll gut.
Das ist erschreckend.
Du hast eine weitaus bessere Tonqualität.
Ja, vielen Dank
also
dafür.
Also sonst ist deine Stimme auch sonst komplett ausreichend. Aber dieses Mal ist das wirklich was ganz anderes. Denn wir sind auf der Hamburger Taktika und streamen das ganze Ding live. Deswegen für all diejenigen, die wir später bei Spotify oder bei den anderen Podcatchern hören, es tut mir jetzt schon leid, sollte die Tonqualität nicht die gewohnte haben. Weil es kann durchaus sein, dass wir vielleicht jetzt hier und da mal übersteuert sind und ein bisschen zu leise sind. Das bitte ich zu entschuldigen, aber wir machen tatsächlich das allererste Mal ein Live-Podcast.
Ich sag mal, dit is live, ne?
Nicht, da müssen wir auch mal in den Chat gucken, weil der Chat mit dabei ist. Und wir haben noch eine andere Premiere. Wir sitzen nicht alleine hier, sondern
wir haben Besuch.
Aber vielleicht sollen die sich, vielleicht könnt ihr einfach mal eine Stimme geben, damit die Leute von euch vielleicht eine Stimme erkennen. Fang du mal an, sag mal was.
Hallo, ich bin Andy von Beim Imperator Nichts Neues.
Oh, ich glaube, das war Andy von Beim Imperator Nichts Neues.
Ich habe auch sowas gehört, aber wir haben noch einen zweiten Gast.
Ja, hallo, ich bin der und ich bin auch dabei.
Oh, wer könnte das gewesen sein?
Ich fühle ein P.
Wärmer. Wärmer.
Und ich glaube, da kommen noch ein I, ein W und ein I.
Der genau. Pippi von den Dysonauts ist da.
Vielen
Schön,
Dank.
Dass ihr da seid in unserem kleinen Podcast und im Livestream.
Ja.
Ich meine, als große Tabletop-Podcast, alteingesessenen Ikonen sozusagen.
Die Speerspitze quasi.
Freut es uns, dass ihr hier dabei seid.
Die Speerspitze, das ist schön, ja.
Ich muss ja mal gestehen, ich finde ja Podcasts, die von zwei oder drei Leuten gemacht werden und dann sind plötzlich Gäste da, im Schnitt immer scheiße. Die höre ich mir alle nie an. Deswegen hoffe ich, dass es heute sehr viel besser wird. Aber bei den Gästen wird das definitiv super.
Dann nimm jetzt Getränke mit und dann gehen wir jetzt einfach.
Ja, genau. Also willkommen bei Radio Hobbybruch. Wir machen bei Radio Hobbybruch heute mal eine kleine andere Sache. Erstmal, dass wir live sind, dass wir Gäste haben. Und wir machen das, weil wir auch live bei Deist im Livestream sind. Dort gebe ich nämlich immer ein Cola-Tasting von den Streams. Und weil wir hier im Stream auch sind, machen wir das jetzt auch. Grüße gehen raus an Joachim, der uns wieder oder der mich wieder für Cola für die nächsten 200 Folgen oder 200 Livestreams bei Deist irgendwie unterstützt hat mit Cola aus diversen Ländern.
Voll gut.
Und jetzt zum Kurzen der Taktika haben wir, ich sag's wie es ist, Cola mit Alkohol.
Ja. Cola mit Alkohol.
So, also ich habe hier einen Gentleman Jack.
Das ist wie bei den ersten beim Imperator Folgen.
Ah.
Herrlich.
So, ich probiere mal gucken, wie der ist.
Man muss erstmal dran riechen, ne?
Ja, ja.
Also, es ist ja so ein olfaktorisches Erlebnis.
Ob die Dose Kork hat, ist wichtig.
Ja, tatsächlich, ich habe gerade meine Nebenhöhlen sind gerade dicht. Ich kann gut schmecken, aber ich rieche kaum was.
Ja, gut.
Das wird gleich besser.
Blechdose soll ja aber das am besten geschmackskonservierende Getränkebehältnis sein, ja?
Es ist tatsächlich so. Ja. Leider ist das halt umwelttechnisch mies mit den Dosen. Aber ich finde, auch Cola und sowas Dosen ist noch besser als
Umweltthema ist auf einer Tabletop-Messe, wo man kleine Figuren aus Plastik und Rosinen kauft. Auf jeden Fall auch.
Tatsächlich könnten wir das mal irgendwann als Thema machen. Ne?
Um uns so richtig beliebt zu machen.
Bevor wir aber so richtig starten damit. Also ich muss sagen, relativ stark, aber der Gentleman Jack als Cola ist nicht so stark wie andere Dosenmischgetränke. Also
ich habe noch gar nicht angefangen. Ich habe hier den Johnny Walker Whisky Cola ohne irgendwelche Gentleman-Zusätze. Ja, ich sag mal, ist halt eine gute Whisky-Cola.
Ist halt eine gute Whisky-Cola.
Ist aber okay. Kann man so trinken. Es knallt jetzt auch nicht massiv.
Und wo wir dann von der guten Whisky-Cola zu einer schlechten Whisky, zum Bourbon kommen.
Ja, ich habe mich hier für die White-Trash-Variante entschieden. der Jim Beam-Cola. Ich würde es nochmal einmal...
Der Trailer-Park-Champagner.
das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, damit wird man da getauft, glaube ich.
Der dürfte sehr streng sein, oder?
Ja, der ist schon, ich finde immer, bei diesen Fertigmischen frage ich mich, was für eine Cola da drin ist. Die machen das doch bestimmt mit irgendeinem Getränkesirup, wie bei
vermutlich ist das so, ja.
Großen Burgerketten. So,
da kannst du von ausgehen.
Ich hab eine ganz andere Vermutung, aber da komme ich gleich drauf.
Wirklich super weird und immer so ein bisschen wie so, diese sehr günstigen Discounter-Cola-Marken.
Hast du auch gerade dasselbe gedacht?
Das hat so ein bisschen was von River Cola vom
Aldi. Ich wollte gerade sagen, wenn wir Jim Beam sagen, dürfen wir auch Freeway oder River sagen.
Ne? Ja, ja. Da wir von niemandem gesponsert werden.
Naja, können wir das sagen? Alles sagen.
Naja, also schön. Doch, also tatsächlich, also diese, das muss ich anders sagen. Der Livestream wird gesponsert. Tatsächlich. Ja, ja. Da sage ich nochmal vielen lieben Dank an unsere Sponsoren. Da wären zum einen Taschengeldteam.de, PK Pro, meine Güte, Krautcover, wie konnte ich das vergessen? Archette mit Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. Und Zwergenfürst sind unsere Sponsoren für diesen ganzen Livestream. Für den Podcast natürlich nicht, deswegen, aber...
Können wir das machen. Aber ja, großes Dankeschön geht raus.
Ein großes Dankeschön
geht raus,
weil das ist möglich. Ihr seht das natürlich jetzt nicht, aber was wir hier, wir haben ein ganzes Studio aufgebaut. Und das war auch notwendig.
Ja,
so, wir wollen mal einfach jetzt ein bisschen über das Hobby kommen. Um euch ein bisschen reinzuholen, Radio Hobbybruch geht ja darum, dass wir im Endeffekt über unser Hobby die letzten zwei Wochen reden. Das muss nicht unbedingt nur Tabletop sein. Wir sind da ein bisschen breiter aufgefasst. Wir sind ja alle Nerds. Das heißt, wir haben ja auch mehr als ein Nerd-Hobby meistens. Also ich zumindest. Das ich auch niemals ausführe. Und das heißt, wenn, keine Ahnung, Videospiele, Musik, Filme... Breakdance.
Oh, ist ja voll mein Thema. So, ey.
Zumba. Ich hab's Fetti, so, ey. Zumba, ja genau. Also all das, darüber wollen wir ein bisschen reden. Es ist natürlich logisch, dass wir, wenn wir heute auf der Hangar Taktika sind, wahrscheinlich ein bisschen größeren Fokus wieder auf dem Tabletop haben. Und ich sehe, dass natürlich, geht schon wieder los. Natürlich, ich gucke aber gerade in den Chat geguckt und ich habe gesehen, dass Joachim geschrieben hat, wir sollen noch die Producer nicht, darf ich nicht vergessen. Das stimmt natürlich. Der DICE Livestream wird natürlich auch mit gesponsert und natürlich auch Radio Hobbybruch von den DICE Supporter bei Coffee. Und ich muss drei Liegestützen machen. So. In der Zwischenzeit darfst du gerne mal weiter erklären, die beiden, und ihr könnt mit eurem Hobbybruch anfangen.
Boah, ja, Hobbybruch. Wir hatten es eben kurz im Vorabgespräch, was eigentlich ein Hobbybruch ist. Dinge, die schiefgegangen sind, hobbytechnisch im Zeitraum der letzten zwei Wochen. Ich habe da tatsächlich gar nicht so dramatisch viel beizusteuern dieses Mal. Ich bin nur schon vor der Taktika krank geworden. Normalerweise werde ich immer erst nach Messen krank. Diesmal habe ich das alles vorgezogen. Ich war voll Overachiever und bin einfach schon seit ein paar Tagen jetzt relativ flach.
Ja.
Aber ansonsten, es war okay. Mein kein Hobbybruch, Blut. Shoutout geht deshalb raus an den Jan Felix von PK Pro. Der hat nämlich einen richtig fiesen Hobbybruch. Der hat sich gestern abmelden müssen, weil er mit einer Lungenentzündung einfach komplett raus ist. Boah, und zwar so richtig. Also der ist einfach, wir kennen ihn, der brennt fürs Hobby. Der wäre heute hier, wenn es nur irgendein Husten wäre.
Ja.
Aber er ist offensichtlich einfach, es ist so deutlich ernst, dass es nicht denkbar war. Und ja, das ist doppelt schade für ihn und für alle Besucher der Taktika. Deshalb geht mein Hobbybruch-Shoutout an PK Pro raus.
Ja, gute Besserung.
Das
würde ich auch sagen. Gute Besserung.
Das ist wirklich hart. Das wusste ich gar nicht, dass es ihn so hart getroffen hat.
Ja,
mein Hobbybruch der letzten zwei Wochen. Ich überlege gerade, ob ich Hobby gemacht habe. Nein. mein Hobbybruch hat tatsächlich auch nur im weitesten Sinne was tatsächlich mit Hobby zu tun gehabt. Weil die Taktikervorbereitung ist für mich so fast zum Hobby. Das zähle ich jetzt einfach mit dazu. Und wir haben ja extra, und ich habe ja extra Merch bestellt, dass für den Taktiker da ist. Und zwei Drittel des Merches kommt nächsten Montag.
Ach du Scheiße.
Die hätten letzten Dienstag kommen sollen.
Ja.
Dann hieß es trotzdem plötzlich vom Produzenten, keine Ahnung, wir sind immer noch im Druck. Ich rufe da an, frage so, und es sollte Mittwoch oder Donnerstag aller spätestens kommen. Ja, komm Freitag, ganz sicher. Ich so, ganz sicher, ganz sicher. Freitag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kriege ich morgens um 2 eine Nachricht. Ja, zwei Drittel wurden heute an die Post übergeben, kommt am Montag. Das letzte Paket.
Geht ja gar nicht.
Kam der UPS an und das sollte am Freitag kommen. Zwischen 10 und 12. Ich so, oh Mann, ich muss den Transporter jetzt holen morgen. Und eigentlich hatte ich den um 10 geholt. Bin extra eine Stunde früher losgehabt, den Transporter eine Stunde früher geholt. War um 9:45 bei mir im Büro. Und denkst so, ja, alles gut, kein Zettel dran, alles super. Eine halbe Stunde später dachte ich, ich guck nochmal auf den Status.
Leider haben wir versucht, sie nicht angetroffen.
Ja, wahrscheinlich. Die haben sie nicht angetroffen. Heute um 9.41 Uhr.
Nein.
Habe ich wild hinterher telefoniert. Ja, nö, wir können Ihnen das nur Montag jetzt zustellen oder Mittwoch. Und dann war ich ziemlich ungehalten und habe, glaube ich, irgendwas mit Schadensersatz gedroht.
Einfach mal raushauen.
Ich war wirklich sauer.
Ja, also, klar.
Weil zwei Tage vor der Messe haben zwei wichtige Mitarbeiter gesagt, die sind krank, sind rausgefahren. Also unsere Live-Regie ist rausgefallen, Steffbett fällt für morgen aus. Und wir waren für 6 Leute für Stand und Livestream und sind jetzt nur noch 4. Und da habe ich schon gedacht, boah. Und dann konnten sie zumindest ein Drittel des Merches konnten sie dann in einem Laden abliefern, den wir dann gestern am Freitagnachmittag um 17 Uhr abholen konnten. Ja, also von hier habe ich dann jemanden losgeschickt, der eine Stunde hingefahren ist, abgeholt und eine Stunde wieder zurückkam. Das heißt, wir hatten zumindest ein bisschen was. Und dann hatte ich Miniaturen produzieren lassen. Die kamen gestern Morgen zum Glück, super. Habe ich gedacht, ja, das ist das zweite Mal, dass sie produziert, passiert ja nichts. Machen die heute Morgen auf. Sind die Figuren, also die Geistfigur, aber der kleine Zimt ist nicht gedruckt worden.
Ach nein.
Ach, ja.
So, das war mein Hobbybruch.
Und ja, bei euch so? Mehrere Hobbybrüche.
Ja. Ja, das kann ja keiner mehr toppen.
Nee.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist ja wirklich...
Was ist denn so, was ist euer Hobby? Was ist in den letzten Wochen bei euch passiert? In den letzten zwei Wochen bei euch passiert? Hobbytechnisch, wo ihr dachtet, oh Mann, Farbe umgefallen, Pinsel zerbrochen.
Wenn es nur das wäre.
An Bits verschluckt.
Ja. Resine in den Augen.
Ja, das ist ein Jahr schon zwei Jahre her. Ich kann noch gucken. Also es ist überhaupt nicht schlimm, Resine in die Augen zu bekommen.
Nein, sollte jeder mal gemacht haben. Oder?
Nein, ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Inzwischen habe ich sogar eine Schutzbrille dabei auf. Oh, aber Gott. Erfahrungen schärfen uns ja auch.
Oh. Ja, die Augen, die Augen nicht mehr, oder wie?
So, ja. Willst du anfangen oder soll ich?
Ich kann ein bisschen was erzählen hier. Wir sind ja eingeladen worden bei den Tabletop-Freibeutern hier am Stand und haben so ein bisschen Miniaturen dabei zugeschustert. Ne? Das heißt also, die Jungs haben sich um die Platte gekümmert und wir haben so ein bisschen Regeln gemacht und auch die ganze gegnerische Fraktion gestellt und die auch bemalt. Und da haben wir immer so von wegen so, ja, du musst noch ein bisschen was tun, Airbrush angeschmissen, ne? Und wollte so ein bisschen am Rumlöten und Machen und Tun sein. Und ich denke mir so, wieso kommt denn vorne aus der Dropperflasche, wieso kommt da keine Farbe raus?
Oh, 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 ich ahne, wo das hingeht.
So, also, naja, ich habe ein bisschen zu fest gedrückt und meine Frau kam dann irgendwann hoch und hat gefragt, das Blau ist schön, aber ist nicht auf dem Laminat.
Und jetzt schimpfst du nie wieder über Zitadell-Pöttchen, oder?
Vermutlich nicht. Ja.
Deswegen hat man immer eine kleine Büroklammer dabei, die man aufmacht.
Aber wisst ihr, was das Männerproblem in der ganzen Geschichte war?
Dass du keine Anleitung liest.
Ja, das auch. Braucht man ja auch nicht. Männer lesen keine Anleitung. Nein, das Ding
Warum
ist einfach...
Warum wird meine Warhammer-Figur nicht mehr gut?
So. Das Ding ist ja eigentlich, Männer wollen das ja jetzt machen. Das muss jetzt sein, das muss zügig gehen. Das ist so ein typisches Männerding. Und deswegen sagen die sich einfach von wegen, es ist mir vollkommen egal, ich mach das jetzt. Und dann werden so sicherheitstechnisch relevante Dinge werden außer Acht gelassen, wie zum Beispiel eine Schutzbrille aufsetzen oder sowas. Ne? Oder einfach mit einer kleinen Nadel vorne in diesem Dropper-Ding einfach mal nur rumstochern. Ja.
Aber das muss jetzt sein. Den Spaß hatte ich auch schon mal. Damals hieß so Kings of War, man bemalt ja gesamte Regimenter, die auf einer Regimentsbase stehen. Die Modelle sind alle schon bemalt, das dann den Base-Sand dazwischen und dann muss man nur noch den Base-Sand zwischen den Modellen bemalen. So ein gesamtes 20er-Regiment, ne? Und dann diese blöde Tierra-Farbe wollte von Vallejo nicht aus der Tube und ich drück und auf einmal sploscht die mir über das komplett bemalte Regiment. Und dann sitzt du da nur kurz, siehst dein Leben an dir vorüberziehen und ich habe das, ungelogen, ich habe das Regiment genommen und an die Wand geworfen und es ist seither Christian. Nicht mehr bemalt oder zusammengepuzzelt worden. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt in dem Moment. Ich war so kurz davor, alles aufzugeben.
Genau. Ey, ich bemal seit 5 Jahren einen Forgeworld Thunderhawk. Genau aus dem Problem. Es ist einfach die Frustration vom Zusammenbau.
Ich glaube es aber auch, ne? Der macht wirklich wenig Spaß.
Also der Kleine aus Plastik?
Ja. Schön wär's.
Ey, das Ding ist wirklich, also das hat fast meinen ganzen Hobbywillen gebrochen.
Oh.
Also der Thunderhawk von Forgeworld, wenn es zusammengebaut ist und bemalt, wundervoll, ganz toll. Im Zwergenfürst steht, glaube ich, einer, komplett bemalt. Und wahnsinnig schönes Modell, wirklich, macht mir viel Freude. Aber ich habe meinen jetzt inzwischen gebaut, teilweise die Teile mit Leichtbauschrauben zusammengeschraubt, weil ich einen Anfall bekommen habe. Das klebt überhaupt nicht, die Spaltmaße sind die Hölle. Genau. Ich sag mal, amerikanischer Oldtimer aus den 50er Jahren.
Dieser Premium-Bausatz wird Ihnen präsentiert von Spax.
Und ich meine, damals, als meine Frau mir das zum Geburtstag geschenkt hat, hat der, glaube ich, 600 € gekostet, der Thunderhawk. Inzwischen ist der noch teurer, aber ja nicht besser geworden.
Nein.
Kannst du sehen, jetzt fragen, ob das hinterher vielleicht irgendwie die einreichende Scheidung war.
Vielleicht das. Aber ich sag mal, wenn man, also nehmen wir jetzt nur mal an, es würde irgendjemand eine 3D-Datei für einen Thunderhawk machen.
Ja, die ich bin sicher, das hat noch niemand.
Nein. Macht man ja nicht. Also wir wollen noch kein Original-Lizenzprodukte nachmachen, geht natürlich gar nicht. Nein, aber es könnte ja sein, dass es was gibt, wo man einen Thunderhawk theoretisch reininterpretieren könnte. Und dann würde sich ja die Investition in einen 3D-Drucker...
Ja, ich würde auch mildernde Umstände geltend machen.
Also, ne, das würde sich ja viel mehr lohnen, aber egal. Also das ist ein toller Bausatz auf jeden Fall.
Ja.
Es passen übrigens die Land Raider-Türen.
Ja.
Also wenn man die Upgrade... mit eigenen Legionssymbolen, Land Raider-Türen, passenden Thunderhawk, ist total cool. Ja, aber das hat mich fast gebrochen damals. Also das kann ich verstehen, diese Frustration, Modell.
Und was hast du für ein Hobby, also was hast du in den letzten zwei Wochen? Ist da auch irgendwas passiert?
Ach ja, ja, ja. Ja, mir passieren ständig schlimme Sachen im Hobby. Also, das ist total arm. Durch Familie, zwei Kinder, das dritte ist unterwegs. Nutzt man, finde ich, seine Hobbyzeit sehr fokussiert.
Ja.
Und ich kann wirklich nicht sagen, dass ich noch andere Hobbys abseits vom Tabletop oder des Podcasts hätte, was ja auch irgendwie Tabletop ist. Deswegen, also mein Bruch besteht nicht darin, dass ich irgendwas anderes gemacht habe, was mich abgelenkt hat. Aber ich baue gerade so eine Spielplatte. Wir beschäftigen uns ja sehr stark mit dem Butter War, so hat vielleicht so der ein oder andere mitbekommen. Wir veranstalten Events dieses Jahr am 16. und 17. August bei den Freibeutern in Bergedorf tatsächlich.
Ja, sehr schön Werbung gemacht hier. Ja? Stimmt, aber das Sommerfest der Freibeuter, empfehlenswert.
Ja, aber wir haben noch mal ein anderes Event. Nicht nur das Sommerfest, sondern wir haben noch mal ein eigenes Event bei denen.
Ah.
Weil letztes Jahr hatten wir das ja in Köln, in dem Tattoo-Laden von Dennis.
Ja.
Und dieses Jahr machen wir es halt in Bergedorf. Und dafür brauche ich eine Mörder-Spielplatte. So ein Palast der Dornartigen, super Wüstenpalast. Hier der Arch, oder Ark heißt der, glaube ich, so ein YouTuber. Mhm. Der hat auch viel über den Butter War gemacht und hat sich super viel so Artworks dafür malen lassen. Und da ist so das ganze Butter-Thema oft so orientalisch und so. Was da für ein cooler Ansatz ist. Für so eine Makropolstadt und sowas stellt man sich ja eigentlich erstmal anders vor. Ja. Und deswegen bin ich auch auf so Richtung Wüstenpalast gelandet. Also baue ich gerade eine riesen Spielplatte und da drucke ich auch allerhand Kram für und. Auf jeden Fall habe ich so eine Kuppel für so einen Turm gedruckt und hatte den auch schon gecured und alles und wollte ihn dann unter meine selbstgebaute UV-Bestrahlungsstation packen. Und hatte so gedacht, so, hab so dran gerochen.
Was denn? Bestrahlungsstation, das finde ich ein absolut geniales
Wort. Naja, aber UV-Bestrahlungsstation.
Leg das mal bei Scrabble, ich glaube, dann hast du gewonnen.
Ja.
Und deshalb spielt niemand aus dem Ausland mit uns Scrabble.
Ja, super geil. Die Deutschen sind der Endgegner. Und dann habe ich so dieses Teil in der Hand. So, ne? Natürlich
Kuppelbestrahlungssystem.
Ja. Natürlich Handschuhe an, alles. Ne?
Ja.
Und dann habe ich so in der Hand und denke so, irgendwie war das noch so, es fühlte sich so noch so filmig an. Und dann dachte ich so, naja, und dann stand ich aber schon nicht mehr in meinem Hobbyraum, sondern bei uns drüben in der Küche, weil ich das immer auf dem Balkon bestrahle. So. Und dann dachte ich so, was haben wir denn hier? Haben wir noch Alkohol hier irgendwie zum Waschen? Nee, aber Handdesinfektion, ja, alles klar. Handdesinfektion drauf. So, okay, und dann habe ich überlegt, oh, das jetzt noch trocknen zu lassen. Naja, die UV-Lampe macht das schon. Das in meine Bestrahlungsstation gepackt. Und dann war es fertig. Und das hat gerochen. Wirklich wie verbrannte Windeln, glaube ich. Das war so mega eklig. Das hat so richtig eklig gerochen. Und auf dem Ding, das Ganze durch die UV-Bestrahlungsstation reagierte Handdesinfektionsmittel, hat da so einen milchigen Film drauf gebildet. Das hat gestunken. Ja.
Ja, das stimmt. Tatsächlich, wenn man seine Figur oder die Drucke reinigt und das nicht komplett wegtrocknet und dann halt cured, dann der Geruch ist wirklich sehr viel intensiver.
So ein bisschen,
riecht man immer, aber das ist viel intensiver.
Wenn so ein bisschen in den Ritzen ist und dass da so ein bisschen so ein kleiner Schatten fällt, das hast du ja mit dem Grundierspray wieder weg.
Ja, ja, genau.
Aber das war so intensiv und auch dieser Film da drauf und da dachte ich, naja, grundierst du das mal, stellst das mal weg, aber es wurde einfach nicht besser. Also direkt mit in die Kiste für die Sondermülldeponie zu den leeren Resinflaschen.
Ich habe tatsächlich mal den Tipp bekommen zum Reinigen der Resinsachen, die man gedruckt hat. Dreifaches Reinigen. Also zuerst gibt es so einen Resin-Cleaner. Der riecht ganz interessant. Also es ist kein Alkohol. Also damit erstmal. Dann mit Alkohol reinigen und zum Schluss mal mit Wasser, um den Alkohol rauszuwaschen.
Ja, ich nehme ja dieses Water-Washable-Zeug. Und habe so verschließbare Kisten.
Ja.
Also drei Stück mit unterschiedlich durchgerocktem Wasser, sag ich mal.
Ja.
Die erste ist ganz schlimm. Die zweite wird dann besser und die dritte ist so gut wie klar. Und dann gehe ich nochmal mit Alkohol oder Desinfektionsmittel rüber.
Ja.
Dann lasse ich es trocknen und dann bestrahle ich das. Also.
Ja, okay.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ölig, ne, das Zeug, ne? Dieser Resin Cleaner, ne?
Ja, immer so ein bisschen so. Ich weiß nicht, ob es ölig ist, aber ich weiß schon, was meinst du. Es ist irgendwie so ein
Film.
Dumpfiges, filmiges Zeug, ja. Ich kann es schwer beschreiben, weil richtig ölig ist es nicht, aber es ist irgendwie so ein...
Fühlt sich seltsam an, sagen wir es mal so.
Genau, so irgendwie dickflüssig, obwohl es nicht dickflüssig ist.
Ja, genau.
Ganz seltsam.
Ich könnte es nicht sagen, ich habe früher immer, als ich noch gedruckt habe, immer Brennspiritus genommen, weil es einfach das Billigste ist und es ist letzten Endes das Gleiche wie Isopropanol, wenn man es nicht gerade trinken will.
Ist auch kein Problem, dann im Endeffekt das austrocknen zu lassen. Einfach Feuerzeug ran und dann...
Okay.
Normalerweise...
Nur wieder bei Sicherheit und 3D-Druck.
Ah, ja, genau. Christian, normalerweise reden wir immer so ein bisschen über News aus der Szene, die uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Jetzt haben wir natürlich beide, glaube ich, nicht, also wir haben tatsächlich nichts vorbereitet.
Nein.
Tatsächlich aufgrund der Taktika. Deswegen würden wir einfach den Chat mit reinholen.
Ja.
Die Leute im Chat dürfen uns gerne Fragen stellen. Und wir beantworten währenddessen einfach die Chatfragen. Da ist nämlich unser lieber Nils in der Regie, der hat die Chats voll im Blick und fragt vielleicht mal, vielleicht gibt es ja schon mal Fragen.
Das wäre dann wohl ich.
Genau, die musst du vielleicht wiederholen, weil das wird. Das ist eine Frage, Nils hat mich kein Mikro. Die Frage kommt an Neverrim, an Christian. Ja. Wann gibt es denn Untote für Summoners?
Ich hätte gerne jedes Mal, wenn ich diese Frage heute gehört habe, eine Dose Johnny Walker Cola, dann wäre ich jetzt schon nicht mehr in der Lage hier. Also.
Ich empfehle, bevor du weiterrest, ich empfehle euch Folge 10 von Radio Hobbybruch.
Folge 10 von Radio Hobbybruch, da haben wir ein bisschen drüber geredet, genau. Mhm. Ja, unsere Untotenfraktion, die keine so richtige Untotenfraktion wird, aber ja, die Todesfraktion, wird in zwei Etappen bei uns unter das Volk gebracht. Wir werden jetzt mal, ich werde die Profilwerte finalisieren in den nächsten 1, 2, 3 Wochen und dann werde ich einfach mal Karten basteln, ohne Bilder von irgendwelchen Modellen, weil es gibt keine Modelle.
Ich kann Modell stehen.
Ja, okay, wir machen die Todesfraktionen. Auf jede Einheitenkarte kommt Dennis.
Nice. Ja, also für den Witz wäre
ich
zu haben.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist schön. Und die werden wir dann erstmal raushauen, damit die Leute Gelegenheit haben, das mal zu proxen und mal zu gucken, funktioniert das so oder haben die sich da im Allgäu kompletten Stuss ausgedacht? Weil das Problem ist, die Todesfraktion von den Modellen her, der Laszlo arbeitet an der dieses Jahr, die ist auf dem Stundenplan. Aber die wird erst gegen Ende des Jahres tatsächlich mit Modellen kommen.
Ja.
Aber gegen Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahr, soll auch das neue Buch kommen. Und da sollen die drin sein.
Mhm.
Und deshalb müssen die Profile bis dahin schon ein bisschen testgespielt sein.
Warum macht es nicht WGW einfach ein Buch rausbringen, dann noch was Neues bringen, damit ihr noch ein Buch produzieren könnt?
Ja, genau. Das ist voll die gute Idee. Das machen wir ab sofort so. Nee, weil wir nicht wie WGW ein Buch produzieren können, was danach einfach für die Tonne ist. Weil ein Buch ist ein Rieseninvest für uns.
Ja.
Und wir werden es deshalb so machen, in zwei Schritten. Erst die Profile, dann die Figuren. Vielleicht machen wir die Figuren auch tatsächlich so nach und nach. Am Anfang so, weil, so wie ich Laszlo kenne, würde die 3D modellieren, weil Laszlo inzwischen fast alles 3D modelliert. Und dann können wir auch mal sagen, wir reichen Modelle nach und nach in einem bei uns gedruckten Printrun erstmal raus. Weil wir drucken viel selber. Also zum Beispiel der Schimmerdrache für die Lebensfraktion, den drucken wir bei uns. Das ist alles gut. Wir haben einen recht guten Drucker. Wir haben jetzt aber für die Deathmatch-Modelle die neuen, da haben wir 4 neue Modelle jetzt dabei auf der Taktika hier. Die haben wir jetzt auch, die wir hier verkaufen, haben wir selber gedruckt. Wir haben die jetzt aber auch die ersten an Detinnenroos gegeben, die unsere Metallmodelle gemacht haben. Und die haben ein wirklich, wirklich krass gutes 3D-Druckverfahren.
Die mich übrigens immer noch ghosten seit 3 Jahren. Ich will denen ja nur Geld geben. Ich will mal den Auftrag platzieren, ich will den Geld geben. Seit 3 Jahren
können darüber sprechen. Also
ich möchte Geld geben.
Immer offen für Geld.
Ich leite dich heute Abend Geld. Mal.
In Ordnung. Hier hast du Geld.
Ah, danke.
Ich leite dich heute Geld. Abend mal an 2 Leute weiter, Dennis. Das kriegen wir hin.
Okay.
Der Basti Van Leer und der Laszlo, die kriegen das hin. Genau, und dann werden wir das so machen.
Okay.
Aber ja, es wird Untote geben. Es werden keine klassischen Untoten sein. Also wer auf Zombies und Skelette hofft, der wird ein bisschen enttäuscht werden. Aber da haben wir uns gedacht, da gibt's genug.
Ihr seid ja sehr, sehr kreativ. Dann kommen Zombies und Skelette.
Are they Nombies? Are they Zinjas?
Es ist schon spät, liebe Leute.
Darauf nehmen wir noch einen Schluck.
Wir haben jetzt alle ungefähr 8 Stunden Messer jetzt vor uns. Und das hört ihr auch in unseren Stimmen.
Ja.
Und da kommt tatsächlich auch die nächste Frage. Ich ziehe kurz aber eine andere vor, damit ich hinterher wieder den Bogen spannen kann. Da kam nämlich gerade die Frage, habe ich im Chat hier gerade gesehen, ob auch Old World hier vertreten ist. Ich habe keine Ahnung, weil ich tatsächlich überhaupt nicht weiß, was in dieser Halle sogar ist. Ich habe gar nichts gesehen heute. Ich weiß nicht, ob irgendwas da ist, aber ich glaube, da Games Workshop nicht hier ist, wird es Old World wohl zumindest nicht offiziell geben.
Nee, ich glaube, Warmaster wurde gespielt. Haben wir gesehen?
Ja.
Ziemlich cool. Mhm. Ist ja auch so ein Relikt irgendwie, finde ich total, total nice. Kann ich auch nur aus so alten Zeiten, aus dem White Wolf und so, habe ich nie selber gezockt.
Mhm.
Aber ich glaube, The Old World.
Ich glaube noch nicht, für nächstes Jahr vielleicht. Wenn es dann noch existieren sollte, dann nächstes Jahr vielleicht.
Ich habe ein paar Bücher an 1, 2 Ständen zu verkaufen gesehen.
Und Miniaturen habe ich auch gesehen.
Genau.
Miniaturen, also zwar die Dinger, die keiner kauft. Das heißt, die Kimri-Sachen und die Pegasus-Reiter. Ja, die siehst du, wenn du im Laden Old World siehst, was nicht verkauft wurde, sind es Pegasus-Reiter oder Kimri-Boxen.
Aber die Pegasus-Reiter sind voll hübsch.
Ich weiß, aber überall stehen die Pegasus-Reiter, stehen in jedem Laden, der noch
Old World hat. Wahrscheinlich Leute schon das Armeebuch analysiert und gesagt, die sind Mist.
Weiß ich nicht, aber es ist so interessant, dass wenn du The Old World in irgendeinem Laden siehst, oder auch in irgendwelchen Shops, wenn das verfügbar ist, es sind entweder Kimri, einzelne Kimri-Boxen, wie jetzt die Gruftgarde, oder die einzigen von Bretonen sind die Pegasus-Reiter. Ich weiß nicht, was
sind. Ich bin da überhaupt nicht im Game. Mich hat das echt komplett... Ihr habt bestimmt schon über The Old World gesprochen, oder?
Ach, ein paar Mal, schon ein bisschen.
Hin und wieder mal in einem Nebensatz.
Dieser ganze Leerraum zwischen Warhammer Fantasy und The Old World, das hat mich komplett verloren.
Ich hab so da, ein Vakuum quasi.
Ja.
Was ich mir aber, wo wir gerade bei GW-Systemen sind, noch unbedingt anschauen will, es gibt hier wohl einen Tisch zu NetEpic Armageddon.
Wollte ich gerade sagen.
Der Rave macht den. Also der Patrick von Rave
YouTube-Kanal. Ich hab gerade überhaupt nichts verstanden. Ja, NetEpic Armageddon, der Rave das macht dieses, das.
Und ich, ich verstehe dich, Christian. Genau. Ich verstehe dich.
Das ist schön.
Endlich der Techno-Wiping hat hier einen Tisch.
Ah, geil!
Ja. Und der Patrick macht, wenn er im Hobby mal wieder was macht, sein Kanal ist ein bisschen ruhig geworden, sein YouTube-Kanal, aber der ist super engagiert immer dabei und geht auch immer all in. Wenn er was macht, macht er es richtig.
Ah, geil.
Und der hat einen Epic Armageddon-Tisch wohl dabei, nach den Net-Epic-Regeln. Das sind so die, seit Epic nicht mehr unterstützt wurde, ist bei Net-Epic hat das weitergelebt. Und der hat einen Tisch dabei, den ich noch nicht gefunden habe, weil ich nicht vom Stand weggekommen bin, aber mit Tau und Titanen habe ich in den Preview-Bildern auf Instagram gesehen und ich bin schon neugierig.
Ich glaube, den habe ich...
Nee, aber wahrscheinlich in einem der Räume hier oben.
Ja, also, ich glaube, also ich habe den gesehen. Ja.
Die wir vielleicht nach Messeschluss mal sehen können.
Ja. Das lohnt sich, glaube ich.
Ich glaube, wenn man den Raum von den Freibeutern weiter nach hinten durchgeht, da ist der.
Ah, okay. Ja. Und ich wollte ja noch den Bogen spannen zu der einen Frage. Und zwar an tatsächlich euch beide, an Neverim, also an Christian und an dich, Andy, von beim Imperatrix Neues. Wie viele Demospiele habt ihr heute gegeben?
2. Aber ich habe Leute, die das für mich machen. Also viele, es lief
rund. Genau das, ich habe auch nur 2 Demospiele heute gemacht, aber ich glaube, der Steffbert, der für mich heute die Demospiele macht, müsste auch bei, ich wurde nicht gefragt, ich erzähl's nicht. Der müsste auf jeden Fall über 50 gemacht
haben. Es waren sehr, sehr viele bei uns.
Ja, unser Spiel dauert maximal 10 Minuten.
Ah, okay. Ich habe, glaube ich, selber 6 Spiele gezeigt und insgesamt haben wir bestimmt so 12, 13, 14 Spiele gemacht. Teilweise geht unsere StarQuest-Mod ja relativ schnell vorbei, wenn man den Dreadnought direkt findet. Andere Spiele dauern auch mal eine Stunde.
Ja, okay.
Ja,
cool.
Also eigentlich wurde durchgängig gespielt, sehr schön.
Also, Nils, sammeln wir nochmal 1-2 Fragen. In der Zwischenzeit frage ich euch doch einfach mal, habt ihr in den letzten 2 Wochen irgendwas spielen können? Und das muss jetzt nicht unbedingt Tabletop sein. Es kann auch ein Videogame sein, Brettspiel, habt ihr irgendwas gespielt?
Auf jeden Fall.
Ich fange mal unseren Gästen an.
Ja, mach das mal.
Auf jeden Fall. Ich bin seit 2010 bin ich ganz hart im Star Citizen Game drin.
Nein, wirklich?
Ja, sicher.
Wie ist dieses Bias?
Ich bin der Einzige.
Christian, wie ist dieses Bias, wo man so stark involviert ist, dass man nicht mehr zurück kann?
Sunken Cost Fallacy.
Ja, heißt das so?
Ja.
Ist mir egal, ist geil.
Ja, cool.
So, also, gut, ja? Ja, das ist, also Star Citizen ist ja so ein Wing Commander-Projekt von Chris Roberts, ne? Also für alle da draußen, die es noch nicht kennen und so weiter. Also Chris von Roberts daher
ist es
super, ne? Videogame, genau. Und da bin ich jetzt seitdem es auf Kickstarter war ich dann Backer.
Und seit 2012?
11? Very 10, early 11. Adopter.
War auf jeden Fall, keine Ahnung was. So, und jetzt habe ich mir irgendwann im Januar eine neue PC-Karre zusammengestellt und habe dann gesagt, von wegen so, was macht man mit einem neuen PC, der jetzt performant ist?
Früher war es Crysis ausprobieren, jetzt
ist das. Ja, Crysis oder Skyrim oder irgendwie sowas, so auf Anschlag alles an Details stellen. Und habe gesagt, ich mache einfach mal Star Citizen an. Und das hat mich so gekickt wieder. Ne? Mit 2 Freunden, mit meinen beiden ältesten Freunden dann wieder da mit rein. Phil habe ich dann auch noch irgendwann mit reingeholt in das ganze Spiel. Und dann sind wir einfach auf solche idiotischen Missionen gegangen, wo du einfach dann irgendwelche Schiffe abwrackst. Und dann haben wir da 3 Stunden Schiffe abgewrackt und haben uns einen Keks gefreut. So.
Ja.
Weißt du, und das ist dann einfach so ein Spiel, wo ich Geld investiert habe über diese Jahre hinweg. So wie manche Leute dann jeden Monat WoW irgendwie finanzieren oder irgendwie solchen Grümpel.
Oder irgendein Patreon, den man nicht nutzt.
Ja.
So 3D-Patreon.
So, ja, so
One-Patreon. Die Festplatte voll machen
und auch Geld so dafür zahlen. So viele Terabyte von riesigen Gelände-STLs.
Wann druckst du das?
Naja.
So, weiß ich auch nicht. Wenn er sie mal braucht.
Haben ist besser als brauchen.
So nämlich. Sagen, ne?
Allein der Gedanke, dass du weißt, dass du es hast, ist ja schon mal geil.
Die besten Projekte sind die unmöglich sind.
Ne? So sieht's aus. Na, und das ist so das Ding, wo ich mich einfach mega drauf gefreut habe und da einfach voll drin aufgegangen bin und einfach gesagt habe, so komm, ich bin jetzt hier voll wieder in meinem Element, was Star Citizen angeht. Und da habe ich die ein oder andere Stunde drin jetzt echt verbracht in den letzten 6 Wochen. Cool.
Fühle ich total, weil ich habe zwar nur Wing Commander 5 gespielt, nicht mal den 4er damals, aber Wing Commander 5 war so großartig, ich pack's jetzt noch manchmal aus und es ist einfach nur der Hammer.
Kannst du machen. Daher, werden eurem Blut baden und verrottetes Fleisch wird unser Körper sein.
Hört, Intro hört.
Von Wing Commander Prophecy.
Hört, hört. Darauf dränge ich ein.
Das ist auch uralt, oder?
Wingman Prophecy. Mega. Prophecy ist schon sehr, sehr alt. 96 oder?
Ja, ich weiß, nein. 93 kam Wing Commander 3 raus. Damit bin ich eingestiegen.
Das waren auch Disketten, oder?
Nee, Wing Commander 3 kam auf 8 CDs.
Ja, ich weiß, dass mein Vater mit meinem Onkel, die waren so Pioniere, was so Computer angeht, da standen wir mit allen Kindern in so einem Halbkreis um den Computer rum und da wurde alles gezockt, was rauskam. Geil, Winter Games damals, immer richtig geil. Und da wurde auch Wing Commander und es gab irgend so ein U-Boot-Spiel. Ja, das wurde immer, da kann ich mir auch Wing Commander.
Also Wing Commander 3 ist, glaube ich, 93 oder 94 kam das raus. Das lief noch über DOS tatsächlich. Ja. Und das waren 6 oder 8 CDs. Genau. Ich glaube, das waren 6 CDs. Und dann 8 oder 10 CDs von Wing Commander 4 ein paar Jahre später.
Das war der Kirathi-Krieg?
Ja. Und dann nee, Kirathi-Krieg war der dritte Teil. Kirathi-Krieg war der dritte Teil. Und der vierte Teil, da waren die Kirathi schon besiegt und da ging es um die Piraten.
Ah, okay, genau. Und der Fünfer war dann die Insekten.
Das der
waren
Fünfer waren dann der Fünfer war ja im Endeffekt das Reboot mehr oder weniger.
Aber vier Opas so erzählen vom Krieg.
Ja. Aber das war so gut.
Damals,
wir haben es nicht
das war wirklich gut. Und das muss aber noch vor der Jahrtausendwende gewesen sein, glaube ich, weil man dafür nicht eine 3D-FX-Karte gebraucht hat.
Das wäre jetzt mal eine Frage an den Chat, hätte ich jetzt fast gesagt, wenn ich mal dazwischen sagen darf. Sucht mal raus, von wegen so One Wing Commander Prophecy kam.
Wir waren auf Schleichfahrt.
Schleichfahrt war super. Jetzt ohne Scheiß.
Wir machen mal eine Folge nur über Videospiele, die in den 90ern erschienen sind. Dann kann ich erzählen, dass ich für Warcraft 2 eine Boot-Diskette gebraucht habe, weil mein 486er das sonst nicht gepackt hat.
Oh, ich konnte damit das Intro mitsprechen.
Ja, ich
das
auch.
Das war aber auch so geil, ne?
Das kann ich immer noch.
Ja, das kann das hat er im letzten Podcast
bewiesen. Das habe ich im letzten Podcast mal gemacht.
Sehr gut.
Also so geil. Sagen wir es mal so, ich weiß nicht, was ich heute weiß ich nicht mehr, was ich gemacht habe, aber Wing Commander 3 damals auf dem 486er zu starten, musste ich eine halbe DIN A4-Seite einprogrammieren vorher, bevor überhaupt DOS gestartet wurde. also wirklich krasse Sachen abtippen. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Also auf jeden Fall musste irgendwie Speicher freigegeben werden.
Aber sonst für ein System.
Ja. Na gut, in den 90ern war ich noch ein bisschen zu jung für einen eigenen PC. Das habe ich erst so in den frühen 2000ern bekommen. Aber ich weiß noch, damals habe ich in so einem Alien vs. Predator 2-Clan gespielt.
Wow.
Und das war so crazy bei dem Spiel. Kanntest du echt?
Der erste war cooler.
Aber der zweite hatte so viele Mods nachher mit so einem Invasionsmod, wo du Aliens abgeballert hast und sowas, auf Masse sozusagen. Aber du musstest zur Mod-Aktivierung nicht wie heute einen Mod installieren und es geht, sondern du musstest das alles per Befehlsleiste für den Start des Spiels reinschreiben und so. Ey. Das hat einen teilweise gebrochen.
Ich fand, AVP war damals, da war ich ja noch Klein Christian und allein diese Marine-Kampagne, wenn du dann anfängst und nur mit diesem blöden Bewegungsmelder rumläufst und
super.
Da Gänsehaut. Weht irgendwo ein blödes Bettlaken im Wind und du kriegst einen Herzinfarkt.
Ja,
das habe ich das letzte Mal gehabt, als ich irgendwie, keine Ahnung, 10 war und Metroid auf dem Gameboy gespielt habe.
Jetzt werden mir Leute
sagen, aber das Endlevel von Metroid, diese Musik, bevor du zur Queen kommst, ich bin gestorben als kleines Kind, ich hatte so Panik.
Ja. Zu Metroid habe ich ein Update.
Ja, du hast durchgespielt.
Metroid Dread, ich bin beim Endkampf aktuell. Ich habe den Endkampf gestartet, aber es war irgendwie abends 23:30, lag im Bett und dachte so, oh, das ist doch voll schwer, ich habe hier gar nicht, was da passiert, ich mach raus. Aber ich habe es tatsächlich jetzt geschafft, bis zum Ende zu kommen und ich habe mir gedacht, okay, ich versuche jetzt mal, weil das mir voll Spaß gemacht hat, das ganze Backtracking zu machen mit den ganzen Fähigkeiten, weil du nachher ein richtig geiles Movement drauf hast und die Gegner sind dir vollkommen egal, weil du einfach in sie reinspringst, die gehen kaputt. Das macht richtig Spaß. Da habe ich gedacht, so jetzt gehst du nochmal, klapperst du nochmal alle Gegner ab und versuchst ein paar Secrets zu kriegen.
Mhm.
Bis ich dann hinkam, dass einige Secrets derbe irgendwelche Movement-Rätsel waren,
oh nein.
Die mir so viel zu komplex waren. Also es gibt einige Blöcke, die kannst du nur kaputt machen, wenn du diesen Super Speedrun machst. Diesen Super Speedrun machst du, indem du Körper drehst und ungefähr 50 Meter läufst und dann boostest du dich in diesen Run. Aber die Gegenden oder die Gebiete um diese Dinger rum sind viel zu klein. Das heißt, du musst irgendwo ganz woanders diesen Speedrun machen und versuchen, diese Speed-Energie, die du hast, bis dahin durchzutragen.
Das klingt wie eine Mischung aus Sonic und Tomb Raider.
Total. Und dann ist es so, dass die, warum auch immer, sind diese irgendwo in so kleinen Ecken, wo du eigentlich nur als Kugel reinkommst. Und da kannst du es gar nicht. Irgendwann habe ich gedacht, Scheiß drauf, ich habe über 150 Raketen, irgendwie 10 Smart Bombs. Ist mir vollkommen egal, damit mache ich den Gegner auch so
platt. Wir machen die amerikanische Herangehensweise, Feuerkraft.
Ja, so habe ich gedacht, okay, was soll ich noch mehr kriegen als noch mehr Missile-Container? Aber ungelogen, bisher, ich muss sagen, Metroid Dread, es ist so, so gut. Es ist das erste Mal, ich habe heute mit jemandem darüber geredet, wo ich gedacht habe, momentan spiele ich sehr wenig Videospiele, weil ich muss mir die Zeit nehmen und dann habe ich Zeit und wenn ich Zeit habe, okay, vielleicht kann ich jetzt ein Spiel spielen. Mhm. Für Metroid Dread habe ich mir extra Zeit genommen. Ich habe andere Sachen gekickt und gesagt, jetzt spiele ich Metroid Dread. So habe ich das gehuckt.
Hast du denn auch dann so ein neues Spiel Plus oder irgendwie sowas, was dann...
Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich weiß es nicht.
Achso, du bist also wirklich
im. Ich bin im Endkampf.
Also, du müsstest einfach nur anmachen und sagen, ich mach's zu Ende, diese 3-Minuten-Session
wahrscheinlich. Nein. Und dann ich muss es anmachen und dann muss ich kapieren, muss ich die Movements, die Movements vom Endgegner kapieren, um zu wissen, was er macht. Und dann ja.
Aber ich bin so lange raus aus Videospielen, ne? Dark Souls 3 war, glaube ich, das letzte, was ich aktuell gespielt habe. So um den Release rum, mit Santo damals noch.
Santo?
Warum lachst du?
Santo.
Das ist dein richtiger Name, ja.
Ja. Ja. Man muss da vielleicht klein ein bisschen mal ausholen.
Das ist ein
Santa, ja, Nikolaus, ist ja bei euch mit bei. Ja. Mein Podcast war früher mein Kollege mit bei Magabotato.
OGs wissen Bescheid.
OGs wissen Bescheid. Und Ina, übrigens, herzlich willkommen zum alten weißen Männer-Talk.
Ja, genau. Aber wirklich.
So. Ja, aber ich meine, mehr weiße Männer, alte weiße Männerwelt als Tabletop ist fast nicht möglich.
Deswegen müssen wir das ja auch um 17.30 Uhr anfangen und so weiter. Weil wir 19 Uhr, da kommt der Pflegedienst und bringt uns auch schon
ins Bett. Nach der Tagesschau geht es ins Bett. Heute gibt es keinen Tatort.
Auf jeden Fall hattet ihr mit eurem Podcast, wart ihr bei einem Metal-Festival, so ein Indoor-Festival, und da habt ihr einen Live-Podcast gemacht. Und der NDR war da und hat einen Beitrag über euch gemacht. Und Nikolas hat wahrscheinlich hat den Namen Santa angegeben, weil er mal Santa genannt werden möchte. Und in der Bauchbinde stand Santo. Was kann man da 5 Buchstaben falsch machen?
Es wurde auch Santo gesagt.
Und es wurde auch Santo gesagt. Und es ist so unglaublich lustig.
Und er fand es irgendwann gar nicht mehr so lustig.
Verstehe ich gar nicht.
Okay, wollen wir noch mal kurz ein paar Fragen?
Unbedingt.
Christian, das musst du bitte einmal wiederholen, weil wir haben das hier nicht so ganz verstanden.
Ich habe es auch nicht so ganz verstanden.
Was findet ihr bei Spielen am besten? Selbst erstellte Charaktere, Einheiten etc. oder...
Von was für Spielen reden wir? PC-Games oder Tabletop?
Das klingt
oder...
ja Tabletop, ne? Das klingt ja Tabletop.
Okay,
Kannst du wiederholen die Frage?
Ich hab's nicht verstanden. Ich glaube, es ist wichtiger, dass man individualisieren kann im Vergleich zu...
fertige Einheiten. Also, dass man Einheiten kauft, im Tabletop sozusagen Einheiten in seiner Milis integriert und dann auch ausbauen und variieren kann. Oder fertige Sachen.
Ja.
Also im Endeffekt, fertige Sachen sind wie bei Star Wars Shatterpoint, du kaufst eine Figur und fertig.
Ja.
Oder wie bei Warhammer, du kaufst eine Einheit und kannst noch mit einer Latte ausrüsten. Oder bei Infinity, Latte Ausrüstung irgendwie kaufen. Ja. Boah, es kommt drauf an, was du möchtest. Ne?
Ja.
Also ab und zu bin ich echt super happy mit Shatterpoint. Ich nehme diese Einheit und fertig.
Ja. Ja. Also ich finde es halt total, wir spielen halt super viel Killteam und da finde ich es vom Original-Killteam von 40k, was uns jetzt in der aktuellen Edition gegeben wird, sind ja immer diese fertigen Killteams, die auch quasi ein bisschen Background haben und sehr spezialisiert sind. Aber du hast halt dieses Killteam, so ein paar Optionen, aber im Prinzip hast du dieses Killteam und hast damit zu spielen. Da gibt es dann den und den Weg und dann funktioniert das halt. Und das stört mich so ein bisschen, deswegen spielen wir halt super viel so Fan-Mods.
Yeah.
Von Oz, einmal das Blood of War-Ding oder das Age of Darkness-Ding. Da hast du einfach mehr Variation, ne?
Okay.
Vor allen Dingen, wenn man super Space Marine-Fan ist. So, ne, wir sind natürlich alle mega die Space Marine-Fans.
Space Marine!
Das ist natürlich das Beste, was es jemals gegeben hat.
Stimmt, Entschuldigung, es gibt eine Regel. Wenn Space Marine gesagt wird, muss man das Space Marine
hier ausbringen.
Genau, das ist ganz wichtig.
Und da kannst du halt Space Marine-Orden so spielen, wie sich Space Marine-Orden auch anfühlen sollen.
Er versteht die Regel nicht.
Komisch, dass es Fans immer schnallen, wie man fluffig spielt und Games Workshop ist irgendwie immer so haarscharf vorbei. Und das finde ich eigentlich ganz geil, wenn man sich so ein bisschen selbst zusammenbasteln kann, den Orden wählt, auf den man Bock hat, dafür eigene Regeln hat und eigene Einheiten und dann aber trotzdem noch das Killteam drumherum aus eigenen Fireteams zusammenstellt. Und das finde ich persönlich geiler. Aber wir spielen auch sehr fluffig und weniger auf Meta. So.
Ja. Da habe ich tatsächlich eine Meinung zu, aber erstmal Pivi.
Ich bin, glaube ich, in so einem Alter, wo ich mir keinen Bock mehr drauf habe, mir aus einzelnen Sachen Einheiten zusammenzustellen und dann nachher die Einheit zu haben. Also ich bin, wie du gerade sagtest, Shatterpoint oder Legion oder was weiß ich nicht was. Du hast eine Einheit, die kaufst du, hast eine Karte dazu, da steht alles drauf, fertig.
Wobei bei Legion kannst du sie auch stark noch ausrüsten. Und
ja, könnte ich machen, aber ich könnte auch einfach sagen, ich nehme einen Standard-Loadout mit und damit hat sich die Geschichte. Ne? Also mich heutzutage noch so da reinfuchsen, um zu sagen, so boah, ey, guck mal, was du alle machen kannst und so weiter, habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf.
Ja, ist bei mir so ein bisschen ähnlich. Also man merkt ja bei allen, bei beiden NetherRealm-Spielen, bei allen zwei NetherRealm-Spielen.
Bei ganzen Katalog.
Ja, genau, diese Latte an Spielen. Dass da immer alles ziemlich vorgegeben ist und das kommt mir sehr entgegen, weil Armeelisten schreiben machen wir ja nicht wirklich bei unseren Spielen und das kommt mir wirklich entgegen. Ich will einfach losspielen, wenn ich mal Zeit habe zu spielen und Armeelisten schreiben habe ich schon damals bei Warhammer Fantasy nicht wirklich gemocht, das war eher Pflichtaufgabe Und dementsprechend, ich bin sehr fein, wenn mir das vorgekaut wird und ich die Einheit habe, wie ich sie halt habe. Mhm. Also, und anders ist es witzigerweise bei Pen-and-Paper-Rollenspielen oder bei PC-Rollenspielen.
Ja, seltsam, ne?
Ich merke das total, dass ich teilweise so denke, cool, jetzt habe ich mir einen Charakter gebaut für, keine Ahnung, Baldur's Gate, sei es oder irgendein anderes Rollenspiel. Und, oder auch meinen Skyrim-Charakter Nummer 15. Wenn ich den dann eine Weile spiele, denke ich mir, ja, das war jetzt cool und jetzt will ich was Neues anfangen. Und ich bin schon wieder mit der Hauptquest nicht weitergekommen. Ich bin immer noch in Helgen. Aber tatsächlich, da ist es anders. Aber beim Tabletop mag ich es am liebsten, wenn es möglichst stringent, schnell auf den Spieltisch, ab dafür. Weil ich habe nicht die Zeit dafür. Ich habe so wenig Zeit für Tabletop jetzt schon, as it is. Und dann bin ich ganz happy, wenn ich einfach nur auspacken, losspielen, keine Gedanken machen, vielleicht noch 3 Ausrüstungsgegenstände verteilen, aber das reicht mir völlig an Individualisierung.
Ja, das ist ganz witzig. Ich bin da eigentlich tatsächlich ganz bei euch. Ich finde das mittlerweile ganz schön, wenn man einfach was Fertiges hat. Gerade bei Videospielen. Tatsächlich ist es sogar noch mehr. Bei Tabletop mag ich gerne ein bisschen variieren, aber es kommt, glaube ich, drauf an, worauf ich gerade Bock drauf habe. Also ich habe jetzt wieder gemerkt, wo ich mehr Conquest und The Old World wieder in meinen Fokus gekommen ist, dass ich gerne mal irgendwie abends eine halbe Stunde, wenn ich irgendwie im Bett liege oder irgendwas läuft, meine Frau guckt irgendwas und ich finde das langweilig und dann gucke ich ein bisschen jetzt, dann tippe ich mich so durch die Listbilder so ein bisschen durch. Das macht schon irgendwie Spaß und das finde ich dann cool, wenn man eine Idee hat. Gerade was du halt meintest, jetzt wie bei Kill Team zum Beispiel, das hatte ich damals bei Warhammer Fantasy, geile Themenarmeen aufbauen oder jetzt auch bei Conquest, das mag ich total gerne. Aber ich merke, das ist einfach sehr zeitaufwendig und ich habe das Gefühl, dass ich nicht die Zeit habe, so stark aktuell in ein System einzusteigen, um daraus was zu bauen, was nicht nur fluffig ist, sondern natürlich auch spielerisch absolut nicht keinen Sinn ergibt. Also, dass auch irgendwie effektiv im Spiel ist. Weil du kannst natürlich irgendwas zusammenklicken, aber dann hast du vielleicht so einen krassen Nachteil im Spiel gegenüber, dass das Spiel nicht mehr ausgeglichen ist.
Ja, ja, aber ich meine, wenn wir jetzt von Systemen wie Kill Team reden, hast du 8 Modelle. Bei Ossifights Kill Team Mods hast du wirklich 8 Modelle. Und wenn du merkst, das funktioniert überhaupt nicht, bemalst du halt statt deinem, was weiß ich, Tactical Sergeant oder was, oder deinem Skriptor, wenn das für dich gar nicht geht, bemalst du halt nochmal einen Apothekarius und dann spielst du es halt anders. Ich finde, bei Massensystemen irgendwie ziehe ich auch auf jeden Fall OPR Warhammer 40.000 vor, weil ich einfach, ich will coole Armeen, die sich durch geiles Gelände bewegen, ja, und da fetzt das richtig. Genau. Da muss ich nicht für jedes, für jede Einheit so eine Latte an Regeln haben, wo ich sowieso nicht durchsteige. Ich meine, als Familienvater, man weiß es, es ist einfach. Also man freut sich, wenn man mal wirklich auf ein Massensystem kommt und mal wirklich Nachmittag dafür Zeit hat und das spielen kann. Und da will ich es mir nicht selber vermiesen, indem ich die ganze Zeit Regeln nachschlage.
Das stimmt.
Da bevorzuge ich halt OPR, aber ich finde bei kleineren Systemen, wenn du da so ein bisschen eintauchen kannst und so ein bisschen modulieren kannst.
Ja. Ich würde tatsächlich diesen Weg zweiteilen. Ich würde tatsächlich erstmal das Pregame und das eigentliche Spiel tatsächlich sehen. Also so im Pregame ist tatsächlich dieses Listen bauen in der Theorie und auch in der Praxis, aber ohne, dass das dann gleich schon in Modelle gemacht wird. Dass man Modelle umbauen macht, sondern dass ich einfach sage, ich baue eine Liste nach Fluff und nach Effektivität und daraufhin würde ich dann sagen, kommen wir zu Phase 2, das Umbauen. Und da hast du natürlich komplett recht, Massenarmee einfach mal eben umzubauen nach Effektivität und so. Da gehe ich sowieso immer nach
Optik. Maximal schwierig.
Ja, ich gehe da immer nach Optik.
Ja,
also wer mit mir sagt, ich spiele nur Wizzywick, ich bin nicht der Spielpartner.
Nee, sowieso nicht.
Weil ich immer sage, ja, ich möchte zumindest die Einheit hat schwere Waffen, dann sieht man, dass sie schwere Waffen hat, aber ich baue dann die schwere Waffe an, die ich am coolsten optisch finde.
So. Ja, genau. Weil es auch einfach total frustrierend ist, wenn du mega von meiner kostbaren Hobbyzeit, ich investiere was, ich mache mir eine Squad, die ich richtig geil finde, die ist einfach optisch der Knaller, ich wollte die genau so haben, das ist meine Traum-Squad und dann schaut sich jemand das an und sagt, ja, das ist totale Scheiße, weil das ist in den Regeln gerade leider, die Einheit ist genervt worden und die ist sowieso doof und du verlierst jetzt. Ich denke mir so, vielen Dank auch.
In den Regeln, du hast einen Space Marine Werfer rangebaut und der ist aber scheiße.
Ja, aber ich glaube, da herrscht schon in unserer Community halt ein total, also jetzt unsere Community meine ich so, das Umfeld, in dem ich mich bewege, ein gutes Verständnis dafür. Ne? Es geht halt darum, um einen geilen Abend zu haben. Das und wenn du einen Charge machst und da fehlen dir 2 Zoll, sagt der Gegenspieler meistens,
mach mal.
Scheiß drauf, wir wollen tote Leute sehen.
Genau, so, lass mal moschen.
Ne? Das soll spritzen so, ne? Ja. Und nicht so, nee, das darfst du jetzt nicht. Und so dieses Min-Max-Ding, das merkst du auch bei unserer Spielegruppe. Ich will das immer nicht Spieleclub nennen, weil es im Prinzip kein eingetragener Verein oder so ist. Aber es ist schon eine große Community, die wir uns hier irgendwie...
Der Club ist ja kein Verein.
Was?
Der Club ist ja kein Verein.
Den wir hier irgendwie haben und Du merkst auch bei Leuten, die da neu reinkommen, die wirklich dann 40k spielen wollen und alle schon so, oh, ja gut, spielen wir nochmal 40k. Und dann sind das so Leute, die wirklich so min-max voll kompetitiv spielen und die rasieren dann richtig weg, aber kommen dann auch nie wieder, weil denen das überhaupt keinen Spaß gemacht hat, weil der Gegenüber halt die ganze Zeit so, jetzt mache ich das und das und guck mal hier, oh, guck mal, dem Nightlord habe ich das und das angebaut und voll geil und ja. Häutungsgrube hier und da und ja, dann sind diese Kompetitivspieler meistens so genervt, dass sie nie wiederkommen und das ist auch okay.
Immer noch eine beliebte Anekdote bei uns aus einem War Machine, ich glaube dritte Edition Demospiel, was einer gekriegt hat, gegen einen Spieler, der offensichtlich nicht verstanden hat, was die Aufgabe von einem Demospiel ist. So, du hast hier einen Neuling, der hat potenziell Bock auf das Spiel.
Ja, genau.
Und dann fiel in diesem Demospiel gefühlt 15 Mal der Satz, und jetzt mache ich das mit dir, und dann mache ich das mit dir, und dann mache ich das mit dir, und du kannst jetzt alles vom Feld nehmen. Ja. Rat mal, wer nie wieder War Machine gespielt hat.
Ja, ich habe auch letztens mit meiner vierjährigen Tochter Space Marines angemalt, und sie hat sich nicht an die Codex Astartes spezifische Bemalung der Schulterumrandung gehalten.
Ja, Julian disapproves.
Direkt weggeschmissen.
Ja. Direkt, Hammer drauf, nächstes Mal. Ja.
Ich erinnere mich da an ein Zitat von einem Gast bei euch aus einem Podcast von den Dysonauts, aber das Zitat bringe ich jetzt wieder falsch. Wo er meinte, ja, das sind solche Leute, die bei uns in den Club kommen, die nennen wir nicht Glimmfeuer. Das war euer Battletech-Podcast.
Oh ja, jetzt fragst du was.
Da hatte der eine Typ irgendwas gesagt, die Leute, die einmal rankommen und sofort wieder weg sind. Die hat da so einen ganz despektierlichen Namen, hat er den gegeben.
Komme ich nicht mehr drauf. Ich hätte es fast gesagt, so wie Strohfeuer.
Strohfeuer. Also ja? Die nennen wir Strohfeuer, die Leute. Die reinkommen und dann sind sie weg. Die nennen wir Strohfeuer. Ja, die kommen nicht auf unsere Montagsspiele.
Naja, die müssen erstmal durch die harte Schule kommen oder sowas. Ne? Aber nochmal was zu dieser Zusammenordnung, Klickerei von irgendwelchen Armeen und so weiter und so fort. Ne? Das hat mir jetzt ja so gezeigt, weil du gerade nämlich sagtest, von wegen so, das hat dich bei Warhammer Fantasy immer so gestört. Dieses Buch aufschlagen, Sachen raussuchen, nebenher einen Block liegen haben, Radiergummi. Nee, passt nicht, mache ich dann das für rein und so weiter. Das hat mich komischerweise bei OPR, hat mich das überhaupt nicht gestört. Du gehst da rein, du klickst die Sachen eben zusammen, denkst du von wegen so, ja, klingt geil.
Ja.
Ausdrucken, Abfahrt.
Ja, aber das geht ja auch um die Community, mit der du spielst. Ne? Genau. Also wir waren ja bei der ersten OPR-Weltmeisterschaft bei den Tabletop-Freibeutern. Ja.
Jerome ist Zweiter geworden. Nee, Jerome ist Erster geworden.
Ich glaube, er ist Erster. War das der mit den Chaos Demons?
Mit Nörgel und so.
Ich glaube, hatte der viel Korn und sowas, glaube ich, aber ich weiß es nicht. Super sympathisch auf jeden Fall.
Ja, der Jerome, der bei uns im Livestream immer hier Regie gemacht hat und der jetzt ausgefallen ist. Grüße gehen an Jerome.
Gute Besserung. Ja, wenn das der war, super sympathischer Typ. Ja. Aber da hast du halt auch gemerkt, es gibt halt Spieler, die halt, ich stelle hier eine geile, fluffige Armee auf und ich kann endlich mal meine Lamentas bewegen so. Ja. Und es gab halt die Leute, die da super kompetitiv gespielt haben und bei OPS ist ja so, du brauchst die Sonderregel Lockdown, glaube ich, um Flieger zu beschießen.
Ja.
Und es gab halt welche, die haben eine reine Fliegerliste gespielt und ich hatte halt einen Raketenwerfer dabei.
Das ist ein kurzes Spiel.
Und es war so, ja, die kannst du nur beschießen, wenn du Lockdown hast. Ach so, cool, dass ich bei der Weltmeisterschaft mitmache. Aber ich bin 13. geworden, also es geht. Auch ohne Lockdown. Aber es gibt halt solche und solche Spieler, ne? Und trotzdem war der sehr nett, ne? Mhm. Also der hat mich da gut und war auch dann so, ey, dass du das so mitgemacht hast und gar nicht frustriert warst. Und ich so, ja, ich habe in meinem Leben schon so viele Tabletop-Spiele verloren. Ist schon okay. Ist
egal.
Ich weiß noch, als ich bei OPR gegen Laszlo gespielt habe mit meinen Custodes und er hat irgendwelche Dämonen wieder gespielt, irgendwelche auch, keine Ahnung, Nörgel, irgendwas.
Die sind sehr fies mit den Giftattacken.
Die Giftattacken, aber er hat halt auch irgendwas, so alles in Umkreis von X muss einen Geländetest irgendwie machen und Einheiten mit Zähigkeit haben das doppelt erschwert und ich so, super gut, alle meine Custodes haben Zähigkeit und mir ist einfach left, right, center sind mir meine Custodes geplatzt, sobald er diese blöde Fähigkeit gezündet hat. Und dann hat er auch noch damals, das war vor dem letzten Regel-Update, die Kombination Gift und Rending gehabt. Das
heißt,
jede sechs war dann halt gleich vier Treffer oder so, die alle Rending hatten und ich sage so, cool.
Ey, das Gute
ich gehe dann mal nach Hause.
Ja. Wenn dir das mit Lamentas passiert, kannst du halt sagen, das ist fluff.
Genau.
Das passiert.
Aber mit den Custodes ist es voll nicht fluff. Also ich bin da, um alles abzuräumen und einen Mann zu verlieren.
Nee, war nicht.
Nice. Ah, sehr schön. Gibt es da weitere Fragen jetzt? Ich sehe gerade, ich habe so ein bisschen den Chat nebenbei und ich sehe, dass da so ein paar Fragen sind. Aber ich kann ihn nicht lesen. Wie war die Frage? Die müssen wir mal wiederholen, weil die Leute jetzt hören, im Stream hören Nils nicht.
Hat Santa auch mal gespielt?
Santa? Eher selten. Santa, ja, das ist halt Santa.
Ist halt da.
Nee, der war ja auch bei unserem, Killteam-Event letztes Jahr in Köln dabei.
Ich wollte gerade sagen, also er hat doch 40k immer gespielt.
Ja, schon, aber er ist selten dabei, sag ich mal. Und er ist jetzt ja auch bei unserem Podcast, hat er gerade pausiert.
Ja.
Kommt aber bald zurück, wenn ich so den den Geschichten Glauben schenken darf, können wir uns bald auf viel Santo-Action wieder freuen.
Santo!
Santo, wir kennen und lieben
Santo,
ihn.
Santo,
Santo Maria.
Alter Schwede.
Nee, aber bei unserem Kill-Team-Event hat er tatsächlich die Rolle der Robotlings übernommen.
Ah,
wir haben,
ja, StarQuest, da heißen die
wir haben Robotlings. Lore-technisch die Robotlings. Das ist ja so die gesamte Chaos-Fraktion oder die böse Fraktion, sag ich mal in Anführungsstrichen böse.
Der Gegenspieler.
In der deutschen Version von StarQuest haben sie ja tatsächlich die imperialen Kräfte zu den Guten erklärt.
Das die ist GSG. Ja
die Galaxy Safeguard.
Genau.
Wer kennt sie nicht? Und da sind die Bösen und die Guten. Das ist natürlich bei Warhammer eigentlich eher schwierig.
Ah, das war halt MB damals, ne?
Ja, genau. Aber die Robotlings, das ist halt der Name für die Bösen. Und die Robotlings haben wir in unserem Badab-Lore mit eingepflegt. Das sind Roboter, gigaartige Biomechanic-Typen. Und die hat Santo gespielt, als wir unser...
Warum lacht ihr
schon wieder? Das ist sein Name.
Der schmeißt deinen Schlappen von
dir. Das erinnert mich wie an früher bei den ersten Warhammer 40.000 Übersetzungen, als es dann auf einmal die Kaisergrenadiere mit ihren Bolzenwerfern gab. Und
da dachte ich so,
alter Schwede, ey.
Ja. Super. Ja, wir sind ja auf der Taktika hier und da kam tatsächlich, habe ich gerade im Chat, das war eine kurze Frage, deswegen konnte ich sie schnell überfliegen, die Frage, wie ist denn der Kartoffelsalat hier? Also, ich weiß gar nicht, wie kam diese ganze Ära Taktika und Kartoffelsalat? Ich glaube, da sind wir
das gar nicht ihr so, schuld.
Da sind wir schuld, oder?
Ja, ne?
Ich glaube, das war noch zu euren Magabotato-Zeiten,
ja. Oder? So. Ja, stimmt. Ah, ich glaube, weil wir den guten Tobsten damals interviewt haben bei der allerersten Magabotato-Folge. Wir hatten sogenannte Vox Pops eingeholt. Das heißt, wir haben die Leute ein Mikrofon in die Nase gehalten, die sollten sagen, was sie auf jemanden gehalten haben von der Convention. In der allerersten Tobsen guckte ran, ich habe noch nicht viel gesehen, aber der Kartoffelsalat ist super.
Solide Aussage.
Mann aus der Mitte. Und seit daher haben wir, glaube ich, jedes Jahr mal Kartoffelsalat gegessen und der war auch wirklich gut hier.
Ja.
Ich finde den auch fantastisch. Und also,
hab den jedes Jahr gefeiert. Dingen,
er ist nicht so körnig, muss man sagen. Also oft hast du ja bei so gekauften Kartoffelsalat, dass der so eine leichte Körnung hat, finde ich, und so schwer auf der Zunge liegt. Und der hier, du merkst ganz klar, Streckmittel ist Gurke und so geht er auch runter.
Also ich finde, aber also ich würde sagen, ja, aber nein.
Ja, weil
jetzt
aber nein.
Kommt's nämlich.
Ja, aber
jetzt kommt es nämlich. Pass auf. Der gute Kartoffelsalat, der legendäre Kartoffelsalat, der lief bis 2020.
Um den Dreh, ja.
Dann der erste Taktiker war dann ja Ende 2021 und Anfang 2022. Bei diesen beiden Taktikas gab es plötzlich einen anderen Kartoffelsalat.
Ja.
Und den hat man das angesehen, dass der anders aussah und der schmeckte auch leider nach ganz beliebten Kantinenkartoffelsalat.
Und Schatten zogen auf südlich der Elbe.
Es war wirklich düster.
Wirklich?
Es war wirklich düster.
Die Leuchtfeuer wurden entzündet. Du hast dir keine Vorstellung.
Mit Essig, glaube ich, gemacht, ne? Der sonstige
war wahrscheinlich
sonst mit Mayo.
Ja. Genau, gehen wir mal Mayonnaise.
Wilhelmsburg braucht unsere Hilfe.
Genau. So, wo war die Westfold, als der Kartoffelsalat fiel? So, Quatsch, wo war der Kartoffelsalat, als die Westfold fiel? So hieß das. Und letztes Jahr hatten sie wieder den guten da.
Ja.
Aber dieses Jahr, what the fuck ist passiert?
Er ist wieder da.
In dunkle alte Zeiten sind wir gefallen.
Ja.
Ich fand ihn trotzdem gut.
Dann hast du den alten nicht gegessen. Ja, dieses Jahr ist wieder leider
der
schlechte von
vorhin. Ich hoffe, meine Mutter guckt nicht zu. Aber meine Mutter ist, ich sag mal...
Kartoffelsalat-Expertin oder was?
Nee, also Kartoffelsalat aufmachen und in eine Schale Umfüll-Expertin. Deswegen, ich bin da jetzt auch nicht so, Kartoffelsalat habe ich jetzt nicht so die...
Oh, Kartoffelsalat ist eine großartige.
Ja, das Problem ist, der Kartoffelsalat dieses Jahr...
Ja, aber ich hatte ihn ja letztes Jahr auch.
Nee, aber letztes Jahr war der besser.
Ja,
war echt? Weil letztes Jahr war es ein norddeutscher Kartoffelsalat und ich komme nach Hamburg für einen norddeutschen Kartoffelsalat mit Mayo, mit hartgekochtem Ei drin, mit Essiggürkchen drin, Schinkenwurst muss gar nicht, aber da war auch so ein bisschen Tomätchen drin, der war einfach super gut.
Schinkenwurst gehört in Norddeutschland nicht rein.
Bei mir schon.
Was er sagt.
So.
Das finde ich total super, weil ich komme ja aus dem tiefsten Süden und ich kriege natürlich keinen norddeutschen Kartoffelsalat, weil meine Frau eine Rebellion startet, wenn ich norddeutschen Kartoffelsalat mache. Und jetzt komme ich hier.
Was sind denn für Kartoffelsalat-Faschisten?
Die sind halt
Baden-Württemberger, ne?
Also, da ist das so.
Guck mal, so behaken sich die Kartoffeln untereinander.
Und jetzt komme ich hierher und sehe schon, es ist halt ein Kartoffelsalat. Mhm. Es sind noch Gürkchen drin, also keine sauren Essiggürkchen, sondern normale Gurke. Aber es ist halt mit Essigöl. Und
ja.
Es tut mir wirklich leid, aber Essigöl-Kartoffelsalat können wir im Süden halt besser. Jetzt bin ich für einen schlechteren Kartoffelsalat hier hochgekommen, nach dem Rezept, was ich unten kriege. Und den norddeutschen Kartoffelsalat muss ich jetzt noch warten oder halt doch zu Hause mal eine Rebellion starten.
Kein Rückschritt.
Es war auf der Liste für meinen Hobbybruch, weil ich wirklich enttäuscht. Ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht.
Ich muss auch sagen, dass die Frikadellen nicht mehr so gut sind. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder einen neuen Zulieferer hier bekommen haben.
Oder den alten.
Also das war wirklich so, wirklich nachdem Frikadellen alles handgemacht wurden, für die Leute, die nicht aus Norddeutschland kommen, Fleischpflanzerl oder Buletten.
Ja.
Ja.
Was ordentlich auf Tisch.
Willkommen zu Hobbybruch, dem deutschen Lebensmittel- und Podcast, Tabletop-Podcast.
Wir sollten mal eine Folge machen zusammen, irgendwie was, so eine Folge, die sich nur ums Essen dreht. Was isst du beim Tabletop-Spielen? Was kannst du gut kochen?
Die fettigsten Sachen. Ich esse Chips, ich esse Knabbersachen, damit ich dann meine
Figur anfasse.
Und am besten die vom Gegner noch wegschiebe.
Die vom Gegner.
Ja, ja.
Immer die vom Gegner. Flips sind super.
Die sind doch
versiegelt, oder? Aus der Salsa-Soße fischen.
Ja, die Figuren sind versiegelt oder alles.
Wenn das aufs Base fällt, dann kann das ja noch ganz geil aussehen.
Nein.
So ein Chips-Krümel. Also von da. Aber eine andere Frage. Ich habe mich immer, also solange ich hier auf die Taktik komme, höre ich ja dieses oben über diesen Kartoffelsalat.
Ja.
Und ich war nie sicher, ob dieser Kartoffelsalat mir die nächsten 14 Tage auf den gelben Schein beschert. Oder ob der wirklich essbar war.
Nee, der war wirklich gut.
Also es ist also keine Verarsche. Also der ist
dieses Jahr war auch wirklich gut.
Der Kartoffelsalat, die Legende. Der dieses Jahr war nur okay.
Diese Legende habe ich aber auch so interpretiert, als ob sie Legende gewesen ist.
Der war nicht
ich komme aus der Keramik
nicht mehr. Das war nicht ironisch oder postironisch. Der war tatsächlich wirklich gut. Also der norddeutsche Kartoffelsalat hier war ein Highlight. Und es fehlt mir ein bisschen.
Okay.
Ich bin ein bisschen traurig.
Aber die vegetarischen Burritos waren grandios.
Die probiere ich morgen mal.
War sehr gut.
Dann morgen probieren.
Und auch preistechnisch solide.
Das war, ich hatte das heute ein sehr gutes Gespräch mitgehört, wo es dann hieß, ja, ich hätte gerne die Burritos. Ja, aber die sind vegan, tut mir leid. Und der, macht ja nichts.
Wo ist jetzt genau das Problem?
Ich kann sagen. Haben Sie ein Problem mit Burritos, oder?
Also jetzt müssen wir mal ein bisschen politisch werden. Also in Zeiten des aufgesetzten Kulturkampfes ist das schon echt ein Thema, das eigentlich keins ist.
Los Wochos beim Hobbybruch.
Ja, so. Ja. Los Wochos. Ach, gibt es noch weitere Fragen, Nils? Welcher Space Marine ist der beste? Da gab ich nur eine Antwort, aber ich lasse euch den Vortritt.
Ey, wer schon mal beim Imperator nichts Neues gehört hat, für mich sind die Lamentas immer die Helden des Herzens, weil einfach die Lamentas sind so, die hießen ja auch in der Heine-Übersetzung übrigens, die Fackelträger.
Was hat das eine...
Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da bei Heine los war. Ich kann nur mutmaßen.
Die Weltraumsoldatenroboter.
Hat einer von euch Verbindung zu Heinchen?
Nee, zu Heinchen. Nee,
schon lange nicht mehr. Das würde mich mal interessieren. Also hätte ich mal als Gast auch mega Bock drauf, irgendwen aus der Zeit, was die geritten hat, das so zu machen. Sollte das eine Entschärfung sein, so jugendfreundlicher? Oder haben die sich gedacht, irgendeine scheiß Sci-Fi-Lizenz?
Das juckt eh kein Mensch. Ich glaube, die hatten gar keine Ahnung von der Lore und hatten auch irgendwie keinen Kontakt von Games Workshop, der denen mal erklärt, was es ist. Und haben auch gesagt, haben den englischen Text bekommen, ohne Kontext.
Ja.
Und haben wir darüber übersetzt.
Ja, Lamentas auf jeden Fall Fackelträger. Ich liebe einfach die Lamentas, weil so dieses Tragische und wie die unter Sanguinius Tod leiden.
Alles ist Bockmist.
Ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und auch so, dass die...
Du meinst, das sind solche Opferrolltypen, die sagen, oh, wir haben Opfer und deswegen machen wir alles.
Nee, sie sind ja schon sehr stark und wollen ja auch ihren Weg gehen und so, aber die Apothekarii bei denen, das ist ja so diese Kalix-Priester, die fungieren ja auch als Psychiater.
Okay.
Deswegen haben die ja ganz viele von diesen Kalix-Priestern. Und wenn die wegbrechen und die keine psychische Betreuung mehr kriegen, dann flippen die halt aus. Ne? Und wenn die dann schwarze Wut kriegen, ist halt auch richtig schlimm. So, also ich finde so dieses Melancholische und so, das gibt halt einfach noch so ein bisschen Tiefe in eine ganz andere Richtung.
Aber es sind trotzdem Arschlöcher.
Ja klar, sind Menschen, Space Marines sind trotzdem Arschlöcher, ja. Aber so dieses, denn es gibt ja diese eine Szene, ich glaube es war auf... War es auf Schlachthaus 3? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der eine Planet hieß Schlachthaus 3.
Ja.
Da haben sie so einen Planeten von Orks sozusagen so Minen, also da wurden so Leute als Minensklaven von den Orks eingesetzt, die ganze Bevölkerung quasi.
Ja, aber
und da haben sie die halt befreit und haben da halt so einen Last Stand gegen die Orks geführt. Und die Bevölkerung, die sie beschützt haben, haben halt irgendwann drum gebeten, können wir uns bitte auf den Märtyrertod einigen und wir dürfen sterben, damit das hier endlich ein Ende hat. Weil das wohl so schrecklich war, diese Lamentas, die wirklich geweint haben, während sie schießen. Und so. Ich finde die Lamentas einfach wahnsinnig gut. Ich finde, das ist. Ich denke dann immer so, wenn das.
Es tut mir so leid, wie ich 2000 von euch pro Tag umbringe.
Nein, die haben ja gegen die Orks gekämpft. Nee, aber ich denke immer so, wenn das mal verfilmt wird, würde sich das halt auch super gut eignen. So My Chemical Romance darunter.
Wie? Also, ja, okay, man kann gute Witze machen. Man muss aber leider auch sagen, ich persönlich fand My Chemical Romance musikalisch gut.
Ich liebe die.
Ich fand die super gut. Auch wenn die natürlich Hochzeit der Emo-Musik oder
alles war. Mega geil,
aber musikalisch geil.
Black Parade, so ein geiles Video auch einfach.
Top, darauf können wir uns einigen.
Black Crusade. Und
wo bin ich hier gelandet?
Einfach so untermalen.
Wir haben das Thema gewechselt zur Musik gerade.
Untermalen, so mit Emo-Punk-Rock. Und einfach die Lamentas mit Tränen in den Augen.
I'm not okay.
I'm not okay. Mega geil. Also finde ich total gut. Da kann man so viel reinbringen. Weg von diesem Bolter-Porn. Oh, ich bin Space Marine und ich bin so geil. Und wir machen irgendwelche Übungskämpfe im Lendenschurz. So. Und das ist halt alles so... Alles so platt irgendwie, ne?
Kann man tatsächlich sagen, wo du das gerade sagst, Übungskämpfe und Lendenschutz ist gerade bei den Ultramarines extrem stark im Fokus. Super,
ist mega beliebt.
Kann man vielleicht sagen, alle, also ich meine, die sind ja asexuell, die Space Marines, weil denen ja alles abtrainiert und abgezüchtet wurden, aber so ein bisschen...
Hat man über die Spartaner auch gesagt.
Genau, aber so ein...
Zwinki-Zwonki.
Aber so ein bisschen dem Adonis-Körper zugeneigt sind sie schon.
Oh, ne? Schon,
nicht ganz so geil,
ungeil, ne?
Nee, also,
ja, no das Trouble, fände ich gut.
Finde ich auch vollkommen okay.
Wenn das so lore-mäßig nochmal rauskommt, so Liebesromane.
Aber das Geile ist ja...
Echte Liebe gab es nur im Schützengraben.
Wenn man das so irgendwie im Hinterkopf hat...
Das ist auch ein bisschen
dann
sad.
Ja,
ist
auch ein bisschen, oder?
Aber wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, finde ich, hat die ganze 40k-Lore um die Space Marines einen ganz anderen Twist. Und ich finde das sympathisch.
Ich finde das total gut.
Ja.
Also das ist halt auch so...
Da verstehe
kann man
ich
mal anritzen.
Da verstehe ich auch die Liebe zum Primarch und zu seinen Brüdern. Ja. Also viel besser. Also dann kann man das auch wirklich besser greifen.
Ja.
Der Codex Astartes unterstützt diese Handlung.
Ja. Ich sehe meinen Fehler und gelobe Besserung.
Es ist ein wirklich cooler Plot-Twist.
Ja, ich finde auch. Also irgendwas muss Games Workshop jetzt ja auch machen. Siege of Terror ist durch. Was wollen sie als nächstes machen? Ich bin dafür,
dass sie ein Videospiel rausbringen. Und zwar, es gibt doch diese
Dating Power Wash Simulator?
Es gibt doch diese Dating Games.
Ich dachte, wir reden da heute nicht drüber.
Diese ganzen, wo du Anime-Mädels daten kannst. Und das war Space Marines zusammen.
Pibi,
Dennis, was spielst du für
Spiele? Ich habe eine ganz ehrliche Frage.
Hast du
gewusst, für was du hier unterschreibst?
Also ich glaube, so viel von meinem Captain Morgan kann ich jetzt gar nicht ausdrücken.
Meiner ist leer.
Meiner ist leer.
Ja. Nimm das. Wie hieß denn das? Es gab doch dieses eine Videogame.
Singles?
Superboy Dungeon? Nee, wie hieß denn das?
Superboy Dungeon?
Es war ein Dungeon Crawler und ein Dating Sim ein. Du hast nämlich deine Waffe gedatet und die hat sich dann in sexy Männer verwandelt. Wie hieß denn das? Das war ziemlich gut, das Spiel sogar.
Weißt du, mit sowas muss ich mich alle zwei Wochen rumschlagen.
Ich google das
wovon
mal.
Redet der Mann hier?
Also die einzige sprechende Waffe, die ich jetzt noch im Kopf habe, war glaube ich bei High on Life oder wie das hieß.
Ich hatte mal ein verzaubertes sprechendes Schwert bei Baldur's Gate 2.
Das ist auch schön.
Lila Core, der war super. Dieser Abenteurer, der in sein Schwert verwandelt worden ist und das aber total super fand, weil er immer Leute umbringen kann.
Hat er nicht immer gesagt, von wegen so, noch einen?
Ja, genau.
Noch einen.
Los geht's, lasst uns darüber gehen und das umbringen.
Ja. Boyfriend Dungeon heißt das Spiel.
Okay.
Es ist tatsächlich ein sehr, sehr geiles Indie-Game gewesen. Es war wirklich gut, weil das mit einem Augenzwinkern Dating-Sim und Hack-and-Slay-Game miteinander kombiniert hat. Und dann hast du halt deine Waffe gehabt. Also du hast halt Dungeon-Crawler, Hack-and-Slay-mäßig Gegner umgebracht und hast dann zwischendurch durch die Level-Ups oder zwischendurch hast du dann eine Dating-Sim gehabt, weil deine Waffe dann zu sexy Boys wurden. Und je nachdem, wie du dich angestellt hast, gab es dann neue Perks auf die Waffe.
Ich will das nicht.
Das war ziemlich gut.
Ich bin auch wirklich ganz geil.
Also ich habe leider nur die Trailer gesehen. Ich habe das lustigerweise in meiner Steam-Library. Aber ich habe es noch nie gespielt, aber die Trailer waren unfassbar gut.
Aber ich hätte gerne mit unserem beim Imperator und das neues Team ein Pen and Paper dazu.
Soll ich das demnächst mal streamen, das Spiel? Und ihr schaut euch
aber
zu.
Aber bitte.
Boyfriend Dungeon. Ich möchte nur noch mal sagen, dass wir gerade von der Frage, was unser Lieblings-Space Marine Orden zu Dungeon Boyfriend Simulator gekommen sind.
Von
Space Marines zu Sexy Boyfriends.
So, und swipe ich links oder swipe ich rechts? Also,
ja.
Aber Fun Fact, ich habe letztens ja endlich, ich bin jetzt durch Horus Heresy den Einser durch, Aufstieg des Horus.
Oh ja.
Und da gibt es ja am Schluss den... Ja, ich weiß. Late to the party. Aber da gibt es ja am Schluss diese Übungskämpfe Erebus gegen Lucius. Mhm. Und nachdem Lucius und Erebus sich eine Viertelstunde lang kloppen und Lucius dann endlich gewinnt, ja genau, now kiss. Und dann Lucius, Gavir Loken muss dann noch gegen den Gewinner ran, hat überhaupt keinen Bock auf die Scheiße und wird dann in den Käfig zu Lucius gesperrt, der schon wieder in seiner typischen Lucius-Art, ich werde dich sowas von klein machen, weil ich bin der Beste, Geilste und überhaupt und ich bin lila. Und Gavir Loken kommt, haut ihm die Faust aufs Maul und sagt, so kämpfen die Luna Wolves, wir sehen, wo unser Gegner seine Schwäche hat und wir gewinnen, egal was für Regeln es gibt. Und Lucius einfach nur völlig bedient, das war eine schöne Szene.
Mega gut, ja.
Ich habe das sehr gefeiert. Ja.
Die ersten 4, 5 Romane von Horus Heresy sind auch einfach pures Gold.
Ja.
Und dann kann ich verstehen, dass viele Leute aussteigen, weil dann wird es auch oft so.
Aber das hat Spaß gemacht.
Tatsächlich muss ich aber sagen, Horus Rising, der erste, den fand ich nicht so gut. Die danach fand ich extrem gut, aber Horus Rising fand ich
eher schwach. Fängt halt langsam an, weil er sehr viel Worldbuilding machen muss, aber das macht er ganz cool. Und ich finde, es sind immer wieder schöne Szenen drin, so, wo Gavriel dann in die Kabine von Kila kommt und dieser Guardsman dann kommt, der sie rauswerfen will, weil er gerade im Bett mit ihr ist und auf einmal steht da Gavriel Loken und du denkst so, okay, mein Herr, ja, ich bin sofort
weg. Hallo, ich habe da noch mal eine Frage wegen gestern.
Aber wie geht denn das? Ich dachte, hatten die Space Marines, naja, gut.
andere Geschichte. Das war ja ein normaler Guardsman, der da mit Kela war. Der ist voll funktionsfähig und der musste sie trösten, weil sie schwer posttraumatische Belastungsstörungen hat. Das war schon okay.
Ja. Es gab auch irgendeinen Roman, ich weiß den Namen nicht mehr, aber da hat, glaube ich, irgendeine menschliche Person halt so... fand so ein Astartes sehr anziehend und der hat das so überhaupt nicht verstanden.
war das eventuell der erste Ketzer mit den Wordbearers?
Nee, das war ja hier mit...
Mit der Blinden?
Nee, das ist doch hier... Ja, ich komme nicht auf den Namen, aber das ist...
Weil der Chef von den Galforbak, der so einen ganz dummen Namen
Argeltal.
Hatte. Argeltal. Der hatte doch tatsächlich so eine Pseudo-Romanze, obwohl es keine Romanze war.
Mit der aber es ist ja mehr so eine Verehrung von der... geistig höher gestellt.
Aber da knisterte das doch ein bisschen zwischen den beiden, oder? Das war schon sehr eindeutig.
Ihr zu ihm, aber er hat es ja überhaupt nicht. Space er hat Marine sie halt verehrt, ja, weil sie eine Heilige ist, sozusagen. Ja.
Space Marine. Ja, mega, mega gut.
Was sind denn jetzt eure besten Space Marine Orden?
Genau,
Space Wolves. Los?
Raven Guard und Imperial Fist. Ich bin total boring. Raven Guard und Imperial Fist. Ich mag die Raven Guard, weil ich ihren Kampfstil mag.
Okay, dann Raven Guard erst.
Und die Imperial Fists, weil die tatsächlich cool finde.
Ich habe jetzt gerade. Die
Farbe ist geil.
Gelb? Die Farbe ist halt geil.
Ja, wie lange
und ich finde tatsächlich, ich finde Rogel Dorn ganz witzig. Und ich muss unbedingt irgendwann mich noch in die Dornian Heresy stärker einlesen, weil das ist großartig, wenn dann Dorn der Ober. Was der Ketzer ist.
Und The Beast Arises kann ich total empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie heißt er auf Deutschland? Auf Deutschland.
Wie heißt das auf Deutschland?
Deutschland! Bestie erwacht,
ja,
oder?
Ja?
Ja. Und da werden ja die Fist Exemplar, sind da ja einer der Orden, die ja auch eine große Rolle spielen. Und da ist ja hier der Maximus Thane, den man auch aus der Horus Heresy kennt und vor allen Dingen aus der Siege of Terror-Reihe, ist da ja so der. Ich glaube, er ist gar nicht Ordensmeister, er ist nur ein Captain und steigt dann im Laufe der Beast Arises-Reihe zum Ordensmeister auf. Aber die Fist Exemplar finde ich mega cool. Also das ist ein richtig cooler Orden, den ich vorher so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Weil deren Ordensfestung, die eigentlich mal ein Raumschiff war, wie die Phalanx, ist abgestürzt auf dem Planeten.
Und liegt da jetzt so rum.
Ja, und dabei ist das ganze Wissen um deren Antriebe halt zerstört worden. Und deswegen liegt die halt da so rum und wurde halt wie eine Ordensfestung befestigt. Und jetzt ist das deren Planet.
Cool. Nice. Super. Ja, und weil du gefragt hattest, ja, die Dornian Heresy ist ein Fanprojekt. Ich weiß nicht, ob das noch aktiv weiterverfolgt wird, aber letzten Endes war so ein bisschen was-wäre-wenn-Szenario, wenn Horus, glaube ich, standhaft geblieben wäre und dann ein bisschen später verfällt halt Rogel Dorn dem Chaos und du hast dann andere Orden, die sich quasi dem Chaos anschließen. Mhm. Und das ist relativ cool, weil ich glaube, du hast dann Nurgle Blood Angels, was ich ziemlich abgedreht finde, wenn dann Sanguinius so ein pestzerfressener Engel wird. Das ist ziemlich geil. Die Ultramarines, glaube ich, haben doch so einen Mega-Techniksprung auf einmal und haben auf einmal so quasi tau-ästhetische Waffen mit drin. Okay.
Spoilerwarnung hier im Livestream. Nurgle zerfressener Sanguinius. Hört mal die Finale von Siege of Terror, Zwinky Zwonky.
Oh. Oha. Ja, die Dornian Heresy ist ganz cool, tatsächlich. Ein schönes Projekt. Schönes Was-wäre-wenn-Projekt.
Ja. Hat Games Workshop tatsächlich draus sich bedient, bin ich der Meinung.
Ja, das war cool.
Okay. Du hattest Space Wolves gesagt,
Space Wolves, immer. Seitdem ich, glaube ich, mit 40.000 irgendwo angebandelt habe oder so, waren immer, wo ich in...
Ich fand dich bis morgen, eben echt mega sympathisch.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, dir ist schon bewusst, dass das eigentlich der unsympathischste Orden von allen ist.
Ne? Ist mir scheißegal.
Ein großer Haufen von...
Stich zu.
Ein großer Haufen von...
Hast du einen Torshammer umhalten?
Nein, eigentlich nicht. Nein, aber wirklich ein großer Haufen von Idioten, die schon sagen, hör sie, ich bring dich um, nur weil du diesen Fingertrick hier machst. Oh, das ist eine Zauberei.
Hey, aber wir haben
du kannst sie recht schnell loswerden, indem du ihnen einen Tennisball wirfst.
Ja. Ja, habe ich auch schon oft im Podcast erwähnt.
Aber es gibt keine Würfe.
Wir haben viel über Space Wolves geschimpft, aber ich finde sie vor allen Dingen in der Horus Heresy mega geil.
Ja,
mit diesen Lederhauben auf und wo weniger dieses Wolfs-Wikinger-edgy-Ding rauskommt, sondern einfach eine krass gefestigte Kultur, die gar nicht in dieses Imperium reinpasst. Da finde ich sie halt eigentlich auch echt cool. Auch mit diesen Skjalden und vor allen Dingen die Prospero Burns-Nummer und so finde ich echt nice.
Das höre ich gerade.
Aber ich finde, in 40k finde ich die halt maximal bescheuert.
Ich finde den Weihnachtsmann auf seinem Schlitten aber durchaus ganz cool.
Ja,
gut, den musst du umbauen.
Das ist logisch. Design-ästhetische Fragen
ja, weiß ist ich ja nicht. Eh so ein schwierig. Thema.
Ich wollte gerade sagen, wir reden über Zukunftstechniken.
Aber da meine Sympathien eher bei den Thousand Suns sind, habe ich mit den Wölfen auch so ein bisschen mein Thema.
Nee, also, Thousand Suns, da gibt es so einzelne Charakter, die ich mega cool finde, aber so im Allgemeinen Thousand Suns irgendwie...
Ja, aber so dieser Vergleich. Also es gab ja bei der Horus Heresy gibt es ja zwei Romane, Thousand Suns gegen Space Wolves. Das zweite ist Prosperous Pearl Burns und der erste war...
Ja, das erste ist Thousand Suns einfach nur.
Thousand Suns war der erste.
Mega gut, dass sie die beiden Romane auch aus zwei verschiedenen Blinken
gemacht haben. Und da muss man ehrlich sagen, haben die Thousand Suns einfach so alle Sympathien auf ihrer Seite.
Ja, Magnus did nothing wrong oder
ja,
so.
Ja.
Geht so.
Also ich finde, die Strafe ist schon mehr als angebracht. Und da tatsächlich fand ich die Space Wolves immer mega scheiße. Weil mich das immer, ich hasse diesen ganzen Wikinger-Kult und dieses Abgestyle irgendwie. Ist ja auch in Deutschland sehr beliebt irgendwie, ne? So Runenschriften, dieser ganze, aber ist natürlich Geschmackssache. Und tatsächlich mit den Romanen haben die Space Wolves bei mir mega Sympathien erlangt, weil ich wirklich immer nur dachte, die Thousand Suns, was für dumme, eingebildete Arschlöcher-Lehrertypen. Weg damit.
Ja, aber ja, dumm und eingebildet,
da muss auch mal
und viel
so ein
zu Wikinger selbstsicher,
um die Ecke kommen.
Das kommt auch, trifft auf so ziemlich jeden Space Marine irgendwann das, ever zu. Von daher.
Ja, aber da haben wir ich fand wirklich die Space Wolves immer mega scheiße. Und diese beiden Romane, da dachte ich echt so, ja.
Eigentlich schon geile Typen.
Ja, eigentlich schon richtig so.
Oh, ich komme eine Durchsage. Wahrscheinlich, dass es jetzt gleich die Taktika zu Ende ist. Wir machen trotzdem weiter. Jetzt
natürlich machen wir weiter. Wir bleiben hier.
Wir können, hören wir die Durchsage.
Ja, wir hören die Durchsage.
Ja. Jetzt spielen sie noch Heino, den Rausschmeißer und dann...
Oh, bitte nicht. Dann, wir haben keine GEMA jetzt.
Halten wir die Mikros zu.
Nils, gibt es noch weitere Fragen?
Was ist das für eine Durchsage?
Was erzählt der gute Mann da?
Der Herr über uns.
Oh, da haben wir, letzte Folge drüber ausgelassen. Hui. Viel Spaß.
Wir sind I'm out.
Oh, ey, ganz ehrlich, aber das habe ich auch in unserem Podcast schon mehrfach gesagt, wenn ich sowas sehe, ne? Also, ey, das ist ein Hobby und ich finde es mega.
Du musst... Die Leute hören, haben, weil Nils kein Mikrofon hat, wissen sie nicht, welches die Frage ist.
Ah, okay. Also die Frage war, was ich von aktuellem Warhammer 40k Turniergelände halte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Tatsächlich habe ich da auch schon einiges zu gesagt. Ich finde halt immer noch, das ist ein Hobby und ich finde, selbst wenn Leute das kompetitiv betreiben, wenn die in ihrer Bubble da Bock drauf haben und damit keinem auf den Sack gehen und keinem dieses Spiel und dieses Universum versauen, so what, ist ein geiles Hobby so, ne? Ey, mega Perks finde ich. Jede Minute, die du am Tabletop verbringst, ist geiler als vorm Rechner oder vorm Fernseher. Ist meine Meinung, finde ich tatsächlich, ne? Weil du das ist haptisch, das fährst du an, du hast Austausch mit echten Menschen, die vor dir stehen. Egal wie du es machst, ist top. Aber wenn ich das sehe, ne? Irgendwelche Pappruinen, symmetrisch aufgebaut, dann diese komischen Lappen, die man da als Missionsziele hinschmeißt, damit man ja nicht mehr messen muss, wie der Abstand ist. Null Lore irgendwie. Boah,
ja.
Ey, da vergeht mir einfach alles.
Das ist ja Turnierspiel,
so,
ne?
Gegen die Art, wie ich Tabletop spiele. Aber wie gesagt, da gibt es halt auch tausend Arten, wie du das anpackst. Jeder legt woanders Wert drauf. Ne? Es gibt Leute, die spielen mit nicht zusammengebauten Miniaturen irgendwie so, ne? Oder nur angesprüht. Das geht halt bei uns in der Community halt auch gar nicht. Es wird halt so viel Wert auf Ästhetik gelegt. Das ist eigentlich so der oberste Punkt. Ja. Es geht halt mega viel um Ästhetik. Und was vielleicht für Leute, die neu da drin sind, manchmal auch echt nervig ist, das ist halt auch viel um, ja, das ist halt so, das ist halt schon so ein bisschen, wir machen so ein bisschen 40k Reenactment, würde ich fast sagen. Wenn du da einen Rüstungstyp hast, der zu der Zeit noch nicht akkord war, so, ne, dann...
Ich darf Mark 10 gar nicht in der Horror Heresy spielen.
Nein, du darfst nicht mitspielen, weil diese Nieten haben die falsche Farbe.
Ja, nein. So tief seid ihr da natürlich nicht. Da gibt es eher Perks für, ey geil, du hast irgendein Farbschema aus dem Rogue Trader Regelwerk von 87 benutzt. Das ist schon cool.
Regenbogen.
Aber, Rainbow Warriors.
Ja, ist
mega.
Guter, super Orden, ne?
Mit ihrer Heimatwelt Prism oder wie
die
heißt?
Ich finde, die Louise malt die doch Bombe.
Fantastisch. Gab es aber tatsächlich nicht mal irgendwo in den 80ern oder nee, der 80er war der 40k noch nicht, aber ganz zu Anfang von 40k zu Rogue Trader gab es. Gab's doch mal tatsächlich eine Story über weibliche Space Marines.
Ja, ey, weibliche Space Marines waren ja in der originalen Miniaturen-Range von Games Workshop auch enthalten.
Ja.
Aber der...
Wie sagen wir es jetzt?
Naja, wie wollen wir das...
wie erkläre ich es?
Im besten Sinne gemeint, der geneigte Tabletopper auch von damals, ich meine, die Tabletop-Szene hat sich wirklich gewandelt und da sind, also ich finde, ich habe da die besten Menschen aller Zeiten kennengelernt, sag ich mal so.
Ja, wenn es um Menschen im Hobby geht, fragt Distian. Du hast einen großartigen, nach dem letzten Podcast hast du einen großartigen Spitznamen in den Kommentaren bekommen. Du bist jetzt Distian.
Ja, ich hab's gehört. Hört. Christian teilt wieder aus.
Ja. Ja, Distian!
Christian am Mike. Vielleicht, keiner bleibt verschont.
Vielleicht sollten wir deine eigene Rubrik machen. Distian erzählt und Distian teilt aus. Ja, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
Nee, aber wo war ich stehen geblieben? Nein, bei uns ist es halt schon so, dass
die
wir...
Die Space Marine Frauen.
Wenn wir... Achso, genau, die Space Marine Frauen, da war wer. Genau. GW hatte das in der Original Range, aber der Konsument oder der Käufer hat es halt nicht angenommen. Die wurden halt nicht gekauft. Und da hat Games Workshop einfach aus unternehmerischer Sicht die richtige Entscheidung getroffen und gesagt, dann schmeißen wir sie aus dem Sortiment. Warum sollen wir Figuren produzieren, die nicht gekauft werden? Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, damals war Games Workshop halt noch anders aufgestellt, ne? So, das waren andere Zeiten und ja, wenn der, ich sag mal, immer noch sind wir eine sehr männerdominierte Community. Ja. Das muss man ja leider so sagen, finde ich total schade. Aber es ist nun mal so und wenn der damalige Hobbyist das halt nicht wollte, klar, der Markt regelt, ne? Frei nach Christian Lindner.
Und ja, so agiert ja Games Workshop auch noch, ne?
Also ja, der, aber ist ja auch,
also mal, ist ja vollkommen okay, ich sag nur Breton und Kimri.
Ach. Ja. Ja, gut.
Nein, dafür gab es rein stilistische Gründe.
Nee, also ich sag mir so, als Warhammer Fantasy eingestellt wurde, habe ich ja damals bei GW gearbeitet und auch die paar Jahre vorher als Aushilfe. Und Kimri und Breton waren einfach die Ladenhüter. Insgesamt bei GW. Komplett. Das ist, es gab keine Armee, die
ja, aber danach Fantasy. Auf eBay begehrter denn je, ne?
Genau. Ja, ja gut. Ich meine, ne? Das ist halt, du hast 15 Leute, die es gekauft haben und von diesen 15 Leuten wollen 10 weitermachen. Da ist halt für die wenigen, die im Umlauf sind, ist die Nachfrage relativ hoch.
Ja.
Ne, also deswegen, ja. Da war die Nachfrage hoch, nicht so hoch.
Ja, aber der Markt regelt, ne? Also, ja.
Ja, total.
Ist so. Das ist dann tatsächlich so, bei solchen großen Unternehmen vor allen Dingen, ne? Also das siehst du ja bei Games Workshop wirklich, da geht es ja nicht um den eingenördeten Hobbyisten, der das seit 30 Jahren betreibt, sondern einfach darum, wer kauft. Und ja. Ich persönlich kaufe super wenig bei Games Workshop, gar nicht, weil ich irgendwie eine Abneigung gegen dieses Unternehmen habe. Ich finde, was so die Lizenz angeht und den Lore, die IP, verehre ich die tatsächlich. Ich finde, das ist so mega geil. Ich liebe das einfach und das hat mein Leben so stark bereichert. Aber mich interessiert einfach die Releases, interessieren mich einfach nicht. Also ich kaufe relativ wenig, weil ich einfach den Produkten wenig abgewinnen kann, die jetzt rauskommen. Aber so Neueinsteiger sind, glaube ich, die Zielgruppe eigentlich. Ne?
Aber selbst von der Ästhetik her, wo du jetzt sagst, von wem, da gehe ich nicht mehr.
Oh ja, Primaris sehen halt aus wie hier Gundam-Typen.
Und also die ersten Primaris mochte ich wirklich, weil sie einfach so, weil
ich bin da immer noch,
weil sie schön noch da drauf. Ja, die neueren sind jetzt so extrem vollgepuncht mit irgendeinem Mist.
Ja, ich will jetzt aber auch gar nicht so viel über...
Die also ersten, die Intercessor und die ersten waren so schön clean, die mochte ich sehr.
Ja, die Intercessoren, die normalen Standardtypen finde ich auch okay.
Ja.
So, und ich mag tatsächlich auch, wo viele ja den Lore kritisieren, finde ich den eigentlich ganz okay. Ich finde halt auch dieses, kann ich ja immer wieder empfehlen, Speer des Imperators. Dieser Roman ist einfach... Zucker.
Chefskiss.
Grandios. Aber den hat auch Aaron Dembski-Bowden geschrieben. Der ist auch wirklich mega gut. Und da wird tatsächlich so eine Butterboar-ähnliche Geschichte angerissen über so Typen, Orden, die sollten so einen bestimmten Part der Galaxie bewachen und so. Und das geht in eine Binsen, weil die einen werden Verräter und die einen sterben komplett. Und ich finde es mega gut. Ist ein super Roman. Und da, das hat mir die Primaris richtig schmackhaft gemacht. Aber alles, was weitergeht als diese Intercessoren, diese ganze Spezialisierung, finde ich so hässlich. Ey, diese Typen mit ihren Carbon-Sixpacks.
Ah, die Windelhüben
und so. Und dann diese fliegenden Dicken.
Obwohl diese Stealthy-Typen, die mit der Phobos-Rüstung, die
Phobos-Infiltratoren. Ich mag die Phobos-Rüstung.
Die Helme mag ich nicht so gerne, aber die
Rüstung ist cool. Ist auf jeden Fall Geschmackssache. Bei mir ist es, glaube ich, auch viel der Lore, der sich in den Parts befindet,
Um es mit den Worten von jemand anderes zu sagen, es ist schön, dass du es magst, aber was du nicht magst, dafür werde ich ein alter Ego erfinden, das dir Gewalt androht. Weil meine Meinung darfst du nicht unterdrücken. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Wer es versteht, versteht es, wenn ich nicht.
Ich verstehe es nicht.
Wer es versteht, lässt ein Like da.
Ja, wer es versteht, lässt ein Like da,
dann ist die Probe. Und ich nicht.
Ist okay.
Wollen wir das nicht nachher auf?
Ich erkläre es. Ich kläre dich nachher gerne auf, wenn die
Kamera aus. Uns läuft die Zeit davon. Sollen wir nochmal letzte Fragen durchgehen?
Also ein bisschen Zeit haben wir noch tatsächlich.
Sehr gut.
Zeit haben wir noch, weil wir kratzen sonst mal in 2 Stunden. Da sind wir noch lange nicht.
Ja, easy.
Da sind wir noch lange nicht.
Können wir ein bisschen über Primaris reden. Super Thema.
Ich würde gerne nochmal fragen, um nochmal den größeren Bogen zu spannen. Jetzt haben wir über Videogames gesprochen. Habt ihr irgendwas Cooles gesehen in letzter Zeit? Filme oder Serien oder sowas in der Art. Da falle ich nämlich dieses Mal komplett raus.
Ich auch. Ich habe gemalt für die Messe tatsächlich was, aber zum Sachen anschauen war keine Zeit.
Wir können Running Gag draus machen, dass ich dich daran erinnere, dass du bitte Blue-Eyed Samurai guckst.
Ja, ich weiß, aber ich will auch Shogun gucken, wenn es jetzt kommt.
Shogun,
auf Disney Plus kommt jetzt Shogun.
Ich hatte mich gerade mit meiner Frau unterhalten, ist komplett weg vom Hobby. aber ich hatte mit meiner Frau unterhalten und ihr sagte Rudi Dutschke überhaupt nichts.
Ach,
oha. Und dann haben wir so eine Rudi Dutschke Doku-Woche eingelegt.
Doku-Woche
vor allem.
Woche, Alter, schwere Kost.
Wie bei Arte.
Firmenwoche.
Arte, guck, ich fand das wirklich mega geil. Jeden Abend eine Rudi Dutschke-Doku geguckt und zwischendurch noch so Interviews und so. Das kann man immer mal machen.
Ja, aber es ist trotzdem schwere Kost.
Ja,
so,
aber jetzt
mit dem, was, hast du, was so da drumherum passiert ist und so.
Ja, aber ja, jetzt hassen Fall, alle Ansätze in den Axel Springer Verlag und ich finde, es ist ein Gewinn.
Ja,
zustimmen.
Aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, so, jetzt, aber ja, jetzt geht's die gleiche irgendwie.
Aber das
jetzt
geht's auf begeistert.
Party und jetzt nochmal eine Rudi Dutschke-Demo.
Aber ich glaube, das ist Einstimmen
so. Ich glaube, ab und zu einfach mal so ein bisschen so ja, Allgemeinbildung. Ich meine, das war ja schon eine Persönlichkeit, die auch besonders aus Deutschland der 60er Jahre geprägt hat. Und man kann ja mit seiner Meinung irgendwie sympathisieren oder auch nicht oder das total scheiße finden, aber es ist ja trotzdem, vor allem finde ich damals bei Fernsehinterviews, wie respektvoll einfach die Parteien miteinander umgegangen sind. Keiner hat sich profiliert, alle haben sich ausreden lassen.
Es gab jetzt mal ein paar Ausrutscher,
aber genau, wenn der Herr Wehner mal wieder ans Mikrofon
ist. Ich finde, das aus dem heutigen Kontext zu sehen, ne? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber irgendwie, da sitzen in Talkshows als Talkmaster die aufgeblasensten, blasiertesten Arschlöcher, weißt du? Und die vielleicht auch noch Podcasts nebenbei haben oder so. Und da wird einfach mit so wenig Respekt einander entgegengebracht. Da finde ich das mega krass, wenn du aus heutiger Sicht so ein Fernsehinterview aus den 60ern siehst und wie gut da miteinander kommuniziert wird.
Und deswegen habe ich eine Axt mitgebracht und mache diesen Tisch kaputt.
Das war super. Ja,
das war mega gut.
Das war auch sehr gut.
Das war super,
also legendär, aber trotzdem respektvoll den Tisch mit der Axt.
Legendäre deutsche Fernsehgeschichte.
Selten ist respektvoller mit einer Axt ein Talkshow-Tisch zerlegt worden.
Gerade nicht, weil der Tisch zu stabil war.
Ja, heutzutage würdest du gar nicht mehr mit einer Axt ins Studio kommen.
Sehr also gute von Tische daher. Damals.
Ja,
das ist krass.
Wenn man sich an das, an das Talkshow-Debüt von Jan Böhmermann und Olli Schulz erinnert, wo die ganzen Stühle kaputt gegangen sind während der Sendung, da war der Tisch schon qualitativ
weit vorne.
Gold gegen,
ja. Okay, Pipi, wie war's bei dir?
Ich habe mich auf so ein bisschen Rollenspiel wieder so ein bisschen so drauf vorbereitet und es
ist ja quasi Rudi Dutschke.
Ja, aber du mit deiner Doku meinst du? Die Geschichte war eigentlich so
was
von
wegen... Was passiert hier gerade?
Deshalb laden wir nie Gäste ein.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, so von wegen, so, du musst wieder ein bisschen mehr so ins Rollenspiel mit reingehen. Und habe ich überlegt so, oder es gab eine Serie auf Netflix, die hat sich die Frage gestellt, was macht eigentlich so eine Abenteurergruppe, wenn die so tiefer in so einen Dungeon reingehen? Wie kriegen die eigentlich Futter?
Oh, also, die ist relativ neu. Ich habe den Trailer gesehen.
So, die heißt Delicious in Dungeon.
Ja.
Die ist auf meiner Watchlist.
Ich habe den Trailer gesehen.
Ich habe diese 8 Folgen hintereinander weggeguckt, weil ich einfach sagte, von wie, also...
Was guck ich da gerade?
Ja, das war so ein Mindfuck, hätte ich jetzt fast, aber du konntest wie so bei so einem Verkehrsunfall nicht weggucken. Also, du musstest da dranbleiben. Und dann haben die wirklich angefangen, so im ersten Level des Dungeons, so kleine Pilzwesen dann so auf offenem Feuer zu rösten, damit die tiefer in den Dungeon rein konnten.
Voll gut.
Geil ist das.
Das feier ich sehr, weil das ist so eine Idee, die hat einfach kaum jemand.
Nein.
Wo läuft das? Netflix?
Auf Netflix. Ja,
offensichtlich.
Ja,
Netflix,
unbedingt. Das wird ja auch interessiert. Aber, und dann geht das wirklich weiter. Dann haben die plötzlich so, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber dann haben die so einen Schatz gefunden. Ne? Und plötzlich fängt der Schatz sich an zu bewegen. Diese Münzen fangen sich an zu bewegen und dann sind das quasi Käfer.
Also ich dachte,
so Schatzkäfer. Die dann anfangen, dann irgendwie auf Stöckern dann irgendwie zu rösten und in Sojasauce zu kochen und so weiter und so fort. Wir haben uns beim Rollstuhl noch nie Gedanken darüber gemacht, von wegen, ja, nimmst du so eine Verpflegungspackung mit oder so und dann gehst du so 18 Jahre in Dungeon rein. Ja, sowas. Ja. Und kommst dann wieder raus und hast einen Drachen gekillt oder irgendwie so.
Mega stark.
Und das nehmen die wirklich dann
das
komplett
ist eine coole
als
Idee,
Thema
ja.
auf.
Ich finde generell, also ich bin ja, ich hasse modernes Kino tatsächlich. Ich gehe viel ins Kino, so, ne? Immer mal, wenn so das Familienleben das hergibt. Aber ich gehe ja nicht immer ohne Erwartung rein und finde tatsächlich, Netflix bietet dir teil oder generell Hammer. Streamingdienste bieten dir so geile, innovative Sachen teilweise. Also teilweise auch weniger innovativ, aber trotzdem geil. Habe ich vorhin mit dem Simon hier mit dem Hydra drüber gesprochen. Apostel, hat ihn einer gesehen? Nee.
Das ist so eine Netflix-Produktion. Einfach mal der Wicker Man-Plot quasi. Aber ich meine, der wurde schon 1000 Mal verwurstet.
Ja.
Tabletten- und alkoholabhängiger Privatdetektiv sucht seine Schwester und landet auf einer kultbevölkerten Insel.
Not the bees.
Ende des 19. Jahrhunderts, bla bla bla. Ne? Ja, aber okay. Das ist so geil umgesetzt. Ich liebe diesen Film. Der ist auch wirklich für Tabletopper-Rollenspieler einfach eine Steilvorlage. Pure Gold. Okay. Apostel, Wahnsinn.
Cool.
Okay. Ja, muss mir antun.
Ich arbeite immer noch auf Dune 2 hin. Also Dune fand ich den ersten Teil schon richtig großartig. Und das ist auch ein Film, der sich einfach nur im Kino massiv lohnt.
Die Kritiken sollen extrem gut sein bisher.
Für Teil 2?
Für Teil 2, ja. Ich hab mir noch keine Kritik angeguckt. Ich habe jetzt nur, es gab so ein Medien-Echo nach dem Motto, dass die meisten Kritiker den irgendwie zu über 90% positiv bewerten.
Ja.
Ach, das ist schon mal eine Ansage. Aber ich sag's ja auch, aktuell, ich möchte nicht, dass mich in 10 Jahren darauf zurückgeführt wird, dass in 10 Jahren darauf zurückgezeigt wird, aber aktuell würde ich tatsächlich sagen, könnte ich mir alles von Denis Villeneuve angucken.
Also ich habe Dune 1 komplett durchgeschlafen im Kino.
Du bist wahrscheinlich bist nicht der Einzige, witzigerweise.
Ich kenne auch noch jemand anderen, der da richtig gut gepennt hat. Aber nicht, weil der Film schlecht war, aber ich war da einfach so geschafft. Da hatten wir mit den Kindern einfach gerade echt eine super fordernde Zeit. Und dann so ins Kino, in diesen IMAX-Supersessel.
Ja, es ist so bequem, ne?
Schön, man rutscht so langsam
in
den Fuß rauf.
Die Massage so kommt noch.
10 Minuten weg.
Das ist der große Nachteil an diesen Mega-Deluxe-Kinos, dass sie so bequem sind, dass du denkst, jetzt gucke ich mir den Film an und rutsche mir so.
Ja. Und dabei schlafe ich am Ende.
Das ist mir bei Solo passiert.
Da war ich mit Santo.
Ja, gut, okay, aber Solo ist jetzt auch echt nicht der Knaller.
Die Solo fand ich okay.
Ich fand ihn okay. Ich finde, es ist halt Popcorn-Kino, aber ich finde, der hat nichts dem Star Wars-Universum.
Ja, aber für mich ist Star Wars halt im Allgemeinen ziemlich flach und
aber die Einstellung kann man haben, die ist dann falsch, aber man kann die haben.
Aber Solo hat in der Mitte ja nun nur eine halbstündige oder fast dreiviertelstündige Action-Sequenz, wo von einer Action-Sequenz in die nächste ging. Und bei der bin ich nicht eingepennt.
Ja, ich fand auch den Darsteller vom jungen Solo super.
Der war gut, keine Frage, also, gehe ich mit.
Ich fand das Zeigen von der Welt drumherum am Anfang aber am coolsten.
Ja.
So, wie
Ey, Lieblings-Star-Wars-Film?
Zwei. Ich muss zwei nennen. Das Imperium schlägt zurück.
Also ich dachte gerade Episode 2.
Nein, du darfst nur eine. Nur eine.
Okay, das Imperium schlägt zurück.
Du musst keine Step gesetzt
werden. Das Imperium schlägt zurück. Und ich werfe trotzdem noch Rogue One in den Raum, weil Rogue One ist großartig.
Darfst du nicht.
Doch, würde ich auch mit reinwerfen. Du darfst nur einen Film nennen. Nur einen Film.
Ja, Rogue One. Geh ich mit Christian mit. Ey, bei mir auch Rogue One.
Rogue One.
Bei mir auch.
Was?
Ja. Beste.
Ich bin zwar auch mit der alten Trilogie aufgewachsen, aber Rogue One.
Rogue One ist super. Beste Mega gut, guter Film. Der hat seine Schwächen, aber er ist großartig.
Wie gesagt, halt kürze nur eine halbe Stunde und dann ist der Film perfekt.
Ja. Ey, ich fand ihn so super. Auch dieser Planet mit den Palmen und dem weißen Sandstrand, das waren einfach so geile Bilder.
Ja, also so super geile Trooper-Designs. So geil.
Ich fand den so gut.
Generell dieses Fokussieren wieder auf, es ist ein bisschen gritty und das ist aber gar nicht mein Ding, aber auch diese Truppe, du kriegst da von jedem Einzelnen aus dieser Truppe nicht so wirklich viel mit, aber ein paar haben halt doch Charakter, der dann hängen bleibt. Und allein, dass aus Rogue One Andor die Serie entsprungen ist, zeigt einfach, dass dieser Film viel richtig gemacht hat.
Und ich glaube, ich finde halt auch, finde es Wahnsinn, wie man endlich mal von Planetensicht aus sieht, wie der Todesstern funktioniert.
Ja, super. Mhm. Aber um nochmal auf Dune zu kommen, es gibt einfach so, ich fand Dune den ersten jetzt gar nicht so, der hat mich jetzt nicht mega vom Hocker gehauen, das lag aber auch daran, dass ich die Story halt kenne. Ich habe den alten Dune-Film bestimmt 5-6 Mal gesehen. Ich finde den nämlich cool.
Sagen wir es mal so, jeder, der in den letzten 20 Jahren irgendwas Science-Fiction-artiges geguckt hat, kennt die Story von Dune, selbst wenn er Dune nie gelesen hat.
Aber es gab so ein paar Elemente drin, die mich im Kino umgehauen haben. Also allein diese eine Szene, wo diese Bomben runterfallen und dann so langsam durch diesen Schild fallen, weil du kannst ein Schild ja nur langsam durchdringen, sonst detonierst du auf dem Schild. Und die Harkonnen werfen ja bei ihrem Angriff diese Bomben ab, die, wenn sie auf den Schild treffen, langsamer werden, sich wie so ein Bohrer durch den Schild bohren, dann in diesen Transporter reinfallen und dann detoniert es erst in dem Schild.
Da habe ich schon geschlafen.
Riesenexplosion in diesem Schildfeld und dann kollabiert das Schildfeld und erst dann geht es in die Umgebung rein. Das war so ein geiler Effekt, habe ich nie zuvor in einem Kinofilm oder im Science-Fiction-Film generell gesehen. Das war der Wahnsinn. Mhm. Nur dafür lohnt sich das im Kino.
Eine der geilsten Szenen bei Dune fand ich, wo die, wie heißen die, die Truppen vom Imperator?
Die Sadaukar.
Mhm. Wo man sie auf ihrem Planeten sieht.
Ja.
Es war ja nur diese eine einzige Szene.
Ja.
Und dieser geile, kehlige Gesang von dem Typen mit dem Mikrofon.
Der Wahnsinn.
Also unfassbare Atmosphäre. Mega gut.
Auch wo die im Palast auf Arrakis, wo die Atreides-Legionen gegen die angreifenden Harkonnen kämpfen. Und du siehst so, es sieht für die Harkonnen echt nicht schlecht aus, obwohl da nur zwei Reihen Atreides stehen. Und auf einmal gleiten von hinten völlig lautlos die Sadaukar in ihren Grafschirmen rein. Das ist einfach geil. Es gibt so Szenen in Dune, die blasen dich weg im Kino. Und allein dafür ist dieser Film ein Meisterwerk.
Es ist leider so, ich habe den hinterher nochmal auf Streaming geguckt. Und wenn du halt kein Kino hast, verliert der ganz schön an Magie, der Film.
Unbedingt. So, also, wenn man den ersten noch nicht gesehen hat und es jetzt in den Zweier rein will, geht in den Double Feature. Der muss im Kino gesehen werden, das ist der Knaller.
Ist wie Avatar damals. Ich finde Avatar, so wenn du ihn so guckst, ist er nicht so stark.
Auch die Story bei Avatar ist ja total flach.
Ja, der mit dem Wolfstanz im Blau.
Ja, genau. Digger. Aber der lohnt ja halt im Kino.
Das ist
ja
exakt die gleiche Geschichte.
Avatar ist so ein
Also ich habe den zweiten nicht gesehen, den ersten habe ich tatsächlich damals dreimal gesehen und ich fand den damals...
Optisch ist der Knaller.
Optisch im Kino war der super.
Aber der Zweier ist genauso...
Hat mich das so abgeturnt, da kann der optisch noch so wumsig sein. Designtechnisch, ich fand das furchtbar. Und den zweiten wollte mein Vater unbedingt mit mir gucken, weil er den ersten ja so gut fand. Und dann meinte ich auch so, ey, ich habe vorgestern mit meiner Tochter Pocahontas gesehen. Ich habe den quasi gerade geguckt.
Stimmt.
Ja. So. Pocahontas, ja. Und dann waren wir im zweiten Teil im Kino und mir war nicht klar, wie lang der ist. Ich bin zwischendurch raus, ein Kollege von mir arbeitet im Kino und ich so raus. Ich so, boah, der Film ist so kacke und so.
5, 3 Viertelstunden.
Und er so, ey, wahrscheinlich, ja. Welche Vorstellung hattet ihr? 20.30 Uhr? Ich sag, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, der geht noch 2 Stunden. Ich sag, nein! Und der war so furchtbar.
Also, ich hab den gar nicht gesehen, aber der ist doch mehrheitlich nur Familiendrama, wo er mit seiner Familie nicht klarkommt, oder?
Ich fand's ihn gut. Creator mochte ich, aber es ist halt dieses Problem aktuell.
Das war diese Metalband, ne?
Ja, das ist eine Metalband, genau.
Oh, ja. Aus dem Pott.
Ja. Aber es ist halt, es ist wahrscheinlich wieder dieses Ding, dass sie wieder so ein Kind mit eingebaut haben. Da bin ich momentan sehr empfänglich für diese Situation. Das solche Filme mich oft kriegen. Aber Creator hat sehr viele tolle Bilder gehabt, hat sehr viele tolle atmosphärische Sachen gehabt. Und die Geschichte war jetzt nichts Neues, aber war trotzdem gut.
Der steht bei mir aber noch auf der Liste. Ich habe nur immer, ich krieg dauernd den Trailer empfohlen.
Ich fand
den
voll
und
gut.
Ich finde, der sieht optisch schon, der Trailer sieht ziemlich cool aus.
Er hat ganz viele dumme Dinge. Ja. Wo du denkst, ihren Mega-Kampfsatelliten, den sie aber irgendwie keiner 200 Meter über die Erde erstmal schicken, bevor ich tolle alles vernichte, den Kampfsatelliten. Also da ist viel Quatsch mit bei, wo du denkst so,
so ein bisschen so ein What the fuck Moment. So.
Aber es könnte auch Rebel Moon sein.
Aber man kann sich ganz gut darüber reden.
Oh, Rebel Moon ist auch so ein kompletter Totalschaden.
Also. Das ist auch so ein Ausfall.
Oh nein, das liegt nur daran, dass niemand das Genie von ihm erkennt.
Der Typ, aber ganz ehrlich, Creator und diese Interviews zu dem Film von ihm, mein
bildgewaltig, wollte ich sagen.
Ja.
Also bildgewaltig ohne Ende, ne? Ja. Also wirklich, also wo du echt fragst, wie haben die das gemacht? Also von den Effekten her und so weiter. Die Story fand ich total lahmarschig.
Ja.
Das war einfach nur so geile Bilder gucken.
Also mich können Filme auch faszinieren, wenn sie eigentlich relativ schlecht sind, aber dafür ganz tolle irgendwie Einzelsituationen haben.
Ja.
Ein Film, der einen geilen Soundtrack hat, der eine Atmosphäre rüberbringt, dann kann ich mich auf jede einzelne Szene committen. Das geht voll gut. Oder wenn da übertrieben lustige Splatter-Effekte drin sind, dann sage ich, guter Film, der Film ist Mist, aber er ist witzig.
Ja. Ich finde auch, mir geht es auch um eine gute Unterhaltung, aber auch das habe ich halt ganz oft nicht.
Oh.
Selbst wenn es mega bildgewaltig ist, denke ich ganz oft, oh Alter, das hast du halt auch, also wir befinden uns ja einfach in der günstigen Lage, sag ich mal, dass wir
wir dürfen nicht spoilern bei Creator. Besale im Chat sagt, nicht spoilern, ich guck den gleich.
Nie gesehen, keine Sorge.
Ja, viel Spaß, viel Spaß.
Nee, aber ich finde, wir befinden uns in der günstigen Lage. Wir haben ja auch, sag ich mal, das sehr moderne Kino halt auch in seiner Fülle erlebt. Ne? Wir haben alles sehen können, was es schon gab, was genrebegründend war. Und wir haben halt die sehr moderne Entwicklung auch erlebt. Und es ist ja nichts mehr, was einen so vom Hocker haut. Ne? Man hat ja alles schon mal gesehen. Und deswegen finde ich, kann ein Film ruhig auch inhaltlicher Mist sein, aber ihn trotzdem abholen. Aber trotzdem denke ich auch ganz oft, selbst wenn das noch so effektgewaltig ist, dass man halt einfach so denkt, so, boah, ja...
Ich möchte mal wieder so einen schönen Disney-Film sehen.
Das ist gerade ein Planet.
Also so ein selbst im Moment eher schlecht. Die machen nur Mist gerade.
Ja, ich weiß. Aber so ein
richtig schönen
Encanto. Deadpool 3 kommt doch.
Ja, okay.
Ja. Encanto.
Ja, ich meine jetzt also Zeichentrick.
Frozen 3 kommt 2025.
Witzigerweise freue ich mich, weil ich fand Frozen 1 und 2 gut. Ich oute mich jetzt hier. Ich finde Frozen 1 und 2 gut.
Es tut mir leid, Christian, jetzt, wo du es gerade sagst. Wir müssen leider zum Ende kommen. Tatsächlich, guck gerade auf die Uhr. Ich sehe gerade
den Leuten, die reden jetzt endlich über Musicals.
Ich dachte auch, wir gehen gleich hier voll ab.
Dennis, du wirst doch nur nervös, weil es hier im ganzen Raum nach Grillgut gerade riecht.
Erstmal riecht es ja sehr lecker und die Leute warten schon darauf, dass ich endlich die Aftershow-Party hier starte.
Ja.
Gabba Gandalf will aus der Box gelassen werden.
Und im vollen Sinne von Disney müssen wir auch mal loslassen.
Wollte ich gerade sagen.
Genau.
Let it go.
Lass jetzt los.
Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich würde gerne noch...
Das ist auch ein gutes Lied und I will die on that
Nochmal als Abschluss vielleicht als Hamburger. Wenn ihr mal in Hamburg seid, holt euch Tickets fürs Eiskönige Musical. Es ist fantastisch. Und vor allen Dingen mit einem 4-jährigen Mädchen in Elsa-Kleid ist es einfach...
Ja, vielleicht.
Fühl ich
für total. Alle anderen Menschen, die nicht unbedingt Kinder haben, ist jedes... Musical.
Ach nein, Tanz der Vampire. Eine Zeit lang
habe ich berufstechnisch sehr viele Musicals gucken dürfen.
Nein. Auf 14?
Und es ist leider das Schlimme, alle Musicals, die auf Film basieren, du hast einen 90-Minuten-Film und plusterst den auf 3 Stunden auf.
Ja.
Hey, aber ich sag mal, die Eiskönigin hat sogar extra Songs bekommen. Songs, die Zusammenhänge aufeinander aufbauen. Also ganz ehrlich, vergleich mal den Eiskönigin-Soundtrack vom Film mit dem Eiskönigin-Soundtrack vom Musical. Es sind Welten und der ist einfach fantastisch.
Wir lassen es gehen, würde ich sagen.
Oh Gott. Hättest du auch nicht gedacht, als wir den Podcast angefangen haben, dass wir in Folge 11 dann am Ende schön bei Elsa landen?
Ey, nächstes Jahr komme ich, Versprechen an euch, nächstes Jahr komme ich im Eiskönigin-Kleid.
Ich bitte darum.
Ja.
Dann komme ich im
Und du auch.
Quasimodo.
Das will keiner sehen.
Anna und Elsa. Oh, super, schön. Ich würde tatsächlich, wo wir gerade bei Musik sind, und bevor wir rausgehen, würde ich gerne noch einen Musiktipp von meiner Seite ausgeben. Wir sind jetzt nicht unbedingt bei Musicals. Aufgrund meiner Arbeit habe ich gerade viel mit Metal-Musik zu tun.
Oui.
Und ich habe in das aktuelle Album, wie heißt das? Fall reingehört von Borknagar. Kennt ihr Borknagar?
Ich höre nur noch Simone Sommerland und die Kita-Kinder.
Alter Schwede, hör mir auf, die Lizenz zum Geld drucken.
Aber Borknagar habe ich damals das komplett irgendwie in Erinnerung gehabt. So mieser norwegischer Black Metal. So richtig. Und deswegen habe ich gesagt, gut, nichts für mich, nicht abgespeichert. Jetzt habe ich letztens wieder den aktuellen, der aktuellen Hauptsong vom Album gehört, der irgendwie als Single-Auskopplung kam. Und dachte so, die beschmort mit E-Gitarren? Mit ein bisschen Wikinger-Stuff. Also ganz krass, die sind. Und da wurde mir erzählt vom Bekannten so: Ja, Borknagar haben komplett eine. Habe ich das letztes Mal schon erzählt? Ich weiß es nicht.
Ja, wir haben letztes Mal über.
Aber jetzt habe ich das Album gehört.
Über Frozen North oder.
Genau. Jetzt habe ich das Album gehört. Auf jeden Fall, die haben eine komplette Wandlung gemacht zu sehr progressive Metal gegangen. Also sehr cleaner Gesang, sehr viel Musik. Und jetzt habe ich das Album gehört und es ist so eine geile Mischung aus genau so ein progressive clean mit Viking-Kram, super kitschig. Bis hin, dass sie einige der alten Black-Metal-Elemente mit eingebaut haben. Aber sehr melodisch, sehr geil. Das würde ich gerne nochmal als Musiktipp mitgeben. Habt ihr auch noch Musiktipps am Ende?
Wie gesagt, also meine musikalischen auch. Das Beste sind immer die Disney-Songs tatsächlich. Ich bin deswegen auch so ein Fan.
Wenn die Alternative Simone Sommerland ist, dann gehe ich das mit, weil das ist wirklich, wirklich bitter. Ja. Ich bin froh, dass ich die Phase hinter mir habe.
Ja.
Ich habe Konzertkarten für Camelot in München gekauft. Und zum einen, das sind 4 Bands für 40 Euro. Das sind Preise wie von vor 10 Jahren.
Was?
Und dass Camelot überhaupt mal aus Amerika wieder rübergekommen sind. Ich habe Fass aufgemacht und am selben Tag die Tickets gebucht.
Ich glaube, das letzte, was ich von denen gehört habe, war Black Halo, das Album.
Das ist auch ein saugutes Album,
gut,
aber die sind seither nicht schlechter geworden. Also die machen jetzt wieder eine Europa- und auch Deutschland-Tour. Und es lohnt sich.
Ja.
Cool. Was ich nochmal empfehlen kann, fahren wir als Podcast-Team hin zum Clash of the Ruhrpott nach Gelsenkirchen am 21. Juli.
Mhm.
Da spielen hier Sodom und Creator, glaube ich, auch.
Wollte ich gerade sagen, es ist einfach mit Creator zu tun, ja.
Wenn, genau, something, something, Ruhrpott, Sodom und Creator.
So, ja.
Das halt.
Ja, schön, die Person dazu. Andi, Pivi, vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe, die Leute da draußen haben auch Spaß gehabt.
Ich hoffe, ja.
Können wir spätestens jetzt zur Taktiker machen, wir es nochmal, finde ich?
Ja,
Elsa und Anna Kleid, ne?
Alter,
Challenge
zumindest ein Hardlife mit Anna.
Challenge mich. Ihr merkt, es war diesmal noch chaotischer als sonst, aber das ist tatsächlich echt ein anderes Feeling, wenn man einfach zusammen an einem Tisch sitzt. Es war sehr schön, dass wir mal zusammen wieder was, dass wir mal direkt zusammen einen Podcast gemacht haben.
Absolut.
Ich würde sagen, liebe Leute, vielen lieben Dank dafür, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt. Wie immer, lasst gerne Kommentare da. Ihr könnt auch bei Spotify Kommentare da lassen. Ja. Dieses Mal lesen wir keine vor. Das nächste Mal holen wir die einfach mal nach von
der letzten Folge.
Machen wir ein bisschen mehr. Ihr wisst ganz genau, jede Unterstützung hilft, genau, indem ihr uns gute Bewertungen gebt, den Podcast teilt. Wenn ihr jetzt gerade, keine Ahnung, die erste Person, die ihr jetzt seht, nachdem ihr den Podcast aufgehört habt, sofort den Podcast empfehlen. So, ja. Zur Seite gucken
und die
hier.
Glocke.
Die Glocke
aktiviert.
Bei YouTube ja, Glocke bei den ganzen. Ja, einfach alles klicken, was hilft, mit abonnieren und weiterempfehlen. Ja. Ich sage vielen lieben Dank. Und die letzte, nach der Call to Action, nach der Verabschiedung, Christian.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll, außer dass ich mich jetzt auf die Aftershow-Party freue. Gabba Gandalf und alles, was dazugehört. Call to Action kam ja schon von dir. Und ich bedanke mich an der Stelle einfach nochmal bei unseren Gästen. Weil, war super mit euch. Viermann-Hobbybruch.
Danke.
Funktioniert, würde ich sagen.
Jetzt habe ich Hobbybruch.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.